redet, ist nicht tot.
Willkommen zur Wissenschaft mit Florian Freistetter.
Und mit Holger Klein.
Das Zirpen, kommt das von deiner Seite oder kommt das Zirpen von meiner Seite? Das Zirpen kommt, ich höre ein Zirpen, aber vielleicht werde ich auch einfach nur langsam wahnsinnig, das kann durchaus sein.
Ich habe auch gerade irgendwas Zirpen gehört, aber ich glaube, das war von dir. Bei mir zirpt nichts.
Dann zirpt's bei
mein
mir.
Mein Computer lüftet wieder, aber ich habe mich jetzt ein bisschen anders orientiert mit Mikro und Bildschirm. Ich hoffe, man hört es nicht mehr ganz so doll, aber ansonsten kann ich nichts machen.
Ja, stimmt. Ich hatte in der letzten Sendung vergessen, also dann zur Nachbearbeitung der Sendung, die Noise and Hum Reduction einzuschalten. Das heißt, ich hatte eigentlich gedacht, ja, das wird rausgerechnet, dann brauche ich Florian jetzt nicht auf den Keks zu gehen, aber ja. Naja, nächstes Mal sind wir schlauer. Ja, apropos bei mir zirpt's, das ist herrlich. Wunderbarer Einstieg. Oliver Sacks ist gestorben dieser Tage.
Ich weiß, ich habe von dem nie ein Buch gelesen.
Verdammt, ich wollte dich nämlich gefragt haben, ob du von dem mal was gelesen hast, weil das ist so einer der Autoren, die bei mir auf der Liste stehen. Willst du, also sollte man mal was von gelesen haben, weil angeblich schreibt der sehr, sehr gut. Sagen jetzt auch alle Nachrufe, wobei auf Nachrufe brauchen wir ja nicht unbedingt was zu geben, weil die sind ja immer nur blumig und nett.
Ja, ich bin halt nicht so ein Psychologie-Fan. Also das ist was, was mich so nicht
Neurologe,
wirklich.
Neurologe ist kein Psychologe.
Ja, Neurologie, aber diese ganzen gehirnmedizinischen Themen, so als Wissenschaft an sich, die Ergebnisse sind schon interessant, wenn ich mal davon höre, aber dass ich jetzt irgendwie so Buch um Buch populärwissenschaftliche Literatur dazu lesen muss, das weiß ich, hat mich nie wirklich so mitgerissen. Also da habe ich ganz, ganz kaum was zu dem Thema gelesen bis jetzt. Das hat mich noch nie so fasziniert. Also vielleicht, ich bezweifle nicht, dass es faszinierend ist, aber es gibt so viel zu lesen und da habe ich noch nichts davon gelesen. Wir haben auch viele erzählt, dass Oliver Sacks ganz tolle Bücher schreibt, aber
ja. Schade, das heißt, du weißt jetzt auch nicht, welches man von ihm lesen könnte. Naja, gut. Was gibt's denn hier? Der Mann, der seine Frau mit einem Hut verwechselt.
Ja, das ist, glaube ich, das Bekannteste. Also der Titel, den hört man ständig immer irgendwo.
Ach komm, ich habe nächste Woche Geburtstag. Hint, hint. Ich tue das mal auf meine Amazon-Wunschliste.
Auf die habe ich heute gerade ein Buch getan. Auf meine. Mit 2.500 Euro.
Das kostet 2.500 Euro.
Ja, das ist klar. Ich habe ein bisschen drauf getan, weil das irgendwie, damit ich es nicht vergesse, dass es das gibt. Also das ist so ein Ding, das, genau, wenn du das Bücher hast, die nicht mehr wirklich gut erhältlich sind, dann werden da welche Fantasiepreise für verlangt. Also das ist hier eins, das heißt, wissenschaftliche Instrumente in ihrer Zeit vom 15. bis 19. Jahrhundert. Also da hat einfach wie Ralf Kern, das ist irgendwie, ich glaube 2010, noch gar nicht mal so alt, aber das hat halt irgendwie, der hat irgendwie so alle möglichen wissenschaftlichen Instrumente beschrieben und anscheinend weiß ich nicht, warum es das nicht gibt, aber es gibt nur jedes dieser vier Bände einzeln irgendwie um 500 Euro oder sowas und Wahnsinn. Alle vier 2.400. Also ich habe so drauf getan, dass ich halt scheuert ab und zu drauf, wenn ich mal überlege, was könnte man wieder mal irgendwo schauen. Vielleicht finde ich es nochmal irgendwo anders oder in der Bibliothek, aber oder es findet sich jemand, der 2.500 Euro ausgeben will und mir das Ding schenkt. Ja. Aber das will ich nicht raten. Also wer immer auch das verkauft um 2.000 Euro, der soll das Geld nicht kriegen dafür.
Weil sowas Ähnliches gibt es bei mir auch. Ich habe mal, das heißt das Berliner Mietshaus. Und das ist auch irgendwie.
Vielleicht ist es ein Berliner Mietshaus, was du kaufst, das weiß man.
Kann natürlich auch sein, ne? Nee, aber das Buch heißt das Berliner Mietshaus und ist halt so irgendwie so eine Bestandsaufnahme. Es ist ewig her, dass ich da mal was drüber gelesen habe. Also es ist halt, es erklärt halt, wie das Berliner Mietshaus gebaut ist, Struktur und bla bla bla. Und das findet man halt auch, wenn dann antiquarisch oder für absurdes Geld. Also richtig schlimm. Das ist irgendwie auch so ein, weiß gar nicht, so ein Fachbuch ist oder sowas.
Ja, das ist ja gar nicht mehr. Das meine ich hier, das ist ja nicht mehr antiquarisch. Das ist 2010 erschienen, das Ding, glaube ich. Ja, hier 2010.
Das Mietshaus ist auch irgendwie aus den frühen 90ern und späten 80ern oder so.
Naja.
Ab wann gilt es eigentlich als antiquarisch, so ein Buch?
Ich habe keine Ahnung. Ich wusste mal, wie das bei Autos ist, wann ein Auto ein Oldtimer ist, aber.
Früher waren das, glaube ich, 20 Jahre oder 25 und das haben sie dann aber erhöht, weil die Autos ein bisschen länger gehalten haben dann. Ich glaube, es sind mittlerweile 30 Jahre.
Ja, bei Büchern, keine Ahnung.
Ja, also was wir von Oliver Sacks lesen, wissen wir nicht. Was machen wir dann? Ach verdammt!
Ich weiß nicht. Ich hab ein paar Themen. Ich hab Essen, Politik und Astronomie. Und ansonsten kann ich von meinem Urlaub erzählen.
Auch nicht schlecht. Ich habe ein bisschen was mit Viren mitgebracht. Also ich habe zwei Meldungen zu Noroviren. Auch interessant, ne? Naja, fang doch mal mit Astronomie an, weil das doch wegen der Tradition.
Tradition
war es mit Urlaub anfangen und dann Astronomie. Ne?
Ja, meine Urlaube sind ja auch ein bisschen astronomisch. Ja, also ich meine, diesmal habe ich wirklich hauptsächlich Urlaub gemacht, aber ich bin auch ein bisschen Astronomie war auch dabei. Also ich bin mit dem Fahrrad gefahren von Füssen bis nach Ansbach, also quasi einmal Nord-Süd durch Bayern durch, also zuerst durchs Allgäu, dann durch Schwaben und dann war das, glaube ich, da oben schon ein bisschen Franken, die Gegend. Also das war eine sehr, sehr schöne Ecke. Also Füssen war natürlich schön. Also Füssen war jetzt von der Astronomie her, war da jetzt nicht so viel los. Ich glaube, da hat man irgend so einen Benediktinermönch gewohnt, der irgendwelche optischen Telegrafen gebaut hat oder sowas, irgendwann im späten Mittelalter. Aber die Gegend natürlich in Füssen ist schön und Allgäu und das Ganze hier, Pfaffenwinkel, wie das heißt, da kann man auch schön mit dem Fahrrad durchfahren. Dann war ich in Landsberg am Lech. Da war auch astronomisch, glaube ich, nicht viel los. Da bin ich auch erst. Das hat eine wunderbare Altstadt, die komplett durch irgendeine Durchzugsstraße ruiniert wird, wo da ständig irgendwo die Autos in einer Tour durchrasen und du nicht irgendwie von einer Seite auf die anderen kommst. Und dann war ich in Nördlingen. So, Nördlingen ist echt toll.
Nördlingen,
ich
weiß, was war denn das Nördlinger?
Das Nördlinger Ries.
Ries.
Das ist der größte Einschlagskrater in Europa. Und das ist wirklich eine riesengroße, also die Stadt selbst ist wirklich wunderbar. Also es gibt quasi so einen inneren und einen äußeren Krater. Also der äußere Krater, ich weiß nicht, wie lange der rumgeht, ein paar hundert Kilometer. Also das ist wirklich so als Umfang quasi. Durchmesser werden auch ein paar Dutzend Kilometer sein. Und die innere Stadt selbst, also ist der innere Krater quasi, wird so ein bisschen von der Stadt selbst nachgebildet. Ich glaube, das ist die einzige deutsche Stadt, wo die Stadtmauer noch komplett erhalten ist. Das heißt, du kannst da wirklich auf der Stadtmauer einmal im Kreis um die ganze Stadt rumgehen.
Geil.
Was ich auch gemacht habe. Und die Stadt selbst ist natürlich irgendwie wunderschön alt, noch innen drin, alles erhalten von der Architektur. Und wenn du halt irgendwie so halt, da wünsche ich mir dann immer, dass ich ein bisschen mehr Ahnung von Geologie hätte, als ich es habe, weil bin halt irgendwie auch, ich war da 2 Tage dort und bin dann auch irgendwie ein bisschen so laufen gegangen in der Gegend, bin halt so durch das Ries gelaufen und da siehst du halt ständig irgendwelche so geologische Aufschlüsse und Megablöcke und wie die Dinge alle heißen und als Geologe dann wahrscheinlich bleibst du alle 5 Meter stehen und denkst, boah, cool, ist das wieder für ein Teil hier. Aber da
als Astronom halt dann, denkst du halt, was wird jetzt wohl der Geologe denken?
Genau. Ja, aber es gibt doch ein nettes, das Ries-Krater-Museum dort. Das habe ich mir angeguckt. Also, ich habe mir es größer vorgestellt. Also, das ist ein nettes kleines Museum, wo dort erklärt wird, wie so ein Asteroideneinschlag funktioniert, was da alles abläuft für Dinge, wie die Geologie funktioniert, wie dann sich das alles entwickelt hat in den Jahrhunderten, Jahrtausenden, Jahrmillionen danach und natürlich auch speziell, dass der Ries-Krater selbst alles erklärt wird. Also das haben die recht schön gemacht. Ich habe mir noch ein bisschen mehr so Asteroiden-Merchandising gewünscht. Ich dachte, ich kann dann irgendwie im großen Asteroideneinschlagsmuseum-Shop dann irgendwie eben meine ganze Kohle ausgeben und damit eine Menge Kram nach Hause kommen, aber
für was hattest du gedacht, dass du deine Kohle ausgeben würdest?
Ich habe keine Ahnung. Ich mag ja Museumsläden sehr gerne, weil da gibt es immer eine Menge Sachbücher. Und
Science Museum in London, das war
immer
das.
So Krimskrams, aber da gab es nur so heimathistorische Bücher über den Rieskrater und so akademisch-geologische Werke und so. Aber das Ries ist echt interessant. Also die haben ja früher, gab es ja ewig lange Theorien, wo die für alle mögliche gehalten haben. Also zuerst irgendwie gedacht, da ist irgendwie so eine Gasblase aufgebrochen
von unten
oder ein Vulkan und Unmengen andere Sachen. Und das war dann erst Shoemaker, der Typ.
Der auch dann Shoemaker-Levy.
Ja, also der hat jede Menge Kometen entdeckt, aber er war halt irgendwie Astronom und Geologe und hat nachgewiesen dort, dass es eben tatsächlich ein Asteroidenkrater ist. Der war auch im Prinzip der generell allgemein nachgewiesen hat, dass Asteroidenkrater auf der Erde tatsächlich, so die ganzen Krater tatsächlich Asteroidenkrater sind. Das hat man damals so, das hat ein bisschen die 50er Jahre fast gedauert, 60er Jahre, bis man akzeptiert hat, dass quasi auch in der jüngeren Vergangenheit der Erde noch Asteroideneinschläge stattfinden. Bis dahin hat man es eben wirklich alles für Vulkankrater und andere geologische Phänomene gehalten.
Warum?
Das hat so ein bisschen kurze Eigenwerbung. Ich habe das in meinem aktuellen Buch,
Asteroid Now. Ich bereite in meinem Borche die Gerechtigkeit des Lehrers unter besonderer Berücksichtigung der höheren Lehranstalt.
Genau. Ja. Genau. Also da habe ich es genauer erklärt, wer das genau wissen will. Aber im Wesentlichen geht das Ganze zurück noch immer auf den Konflikt mit Darwin und der Religion und den ganzen Kram. Also es gibt im Prinzip zwei so große einander widersprechende Schulen. Also einerseits die ihm sagt, dass eben alles ganz langsam und gemächlich und mit kleinen Änderungen im Laufe der Zeit sich entwickelt. Das war eben das, was eben damals zur Zeit von Darwin Charles Lyell, so einer der Begründer der modernen Geologie, entwickelt hat. Und das war auch das Buch, also diese Geologie von Charles Lyell, wo er erklärt hat, dass eben diese ganzen geologischen Strukturen eben durch die Alltagsdinge, also Wind, der weht, Wasser, das plätschert, entstehen, aber halt über sehr, sehr lange Zeiträume hinweg. Und dieses Buch hat dann eben auch Darwin inspiriert, und zu seiner biologischen Evolutionstheorie gebracht, wo ja auch alles durch kleinste Änderungen, die aber halt über sehr lange Zeitraum hinweg stattfinden, passiert. Mhm. Und das war dann halt so der Punkt, wo man sich dann auch von diesem damals noch biblisch motivierten Katastrophismus gelöst hat. Ja, weil da war ja irgendwie alles, davor hat man quasi alle Geologie im Wesentlichen durch Noahs Flut halt erklärt. Ja. Mhm. Und es war halt alles, oder halt durch irgendwie halt, ja, die Welt war halt im biblischen Sinne jung und deswegen konnte es keine langen Änderungen geben. Und danach gab es dann eben immer wieder ein paar Leute, die halt, ich glaube Cuvier war einer, auch so ein französischer Geologe, da hat man dann schon wirklich gesehen, also man hat dann so auch Aufschlüsse entdeckt und Fossilien entdeckt, wo man halt auch ablesen konnte, dass da vielleicht doch nochmal irgendwelche größeren Katastrophen irgendwie passiert sind. Aber da hat es dann irgendwie so einen inneren Widerstand gegeben, der Wissenschaftler, die halt nicht mehr zurück in dieses biblische, katastrophistische Ding wollten. Und das hat dann wirklich erst dem Shoemaker und die Geologen der im Prinzip der letzten Jahrzehnte, der so Mitte des 20. Jahrhunderts gebraucht, bis man sich halt dann auf den aktuellen Stand der Dinge durchgerungen hat, dass eben im Prinzip alles langsam und lange passiert, aber zwischendurch kracht es ab und zu mal und es kommen halt irgendwie, gibt halt so katastrophale.
Das katastrophistisch, aber katastrophistisch gefällt mir besser, so insgesamt.
Ereignisse. Und ja, also das war dem Shoemaker, hat es eben da im Ries, hat er eben nachgewiesen, da hat er so spezielles Gestein gefunden, das halt nur wirklich durch so hochenergetische Ereignisse entstanden sein kann, dass eben aus einem Asteroideneinschlag nichts anderes in Frage kam. Und dort sind übrigens auch in den Anfang der 70er Jahre die Astronauten von Apollo 17 oder 14 oder Apollo 14 und 17, keine Ahnung, also jedenfalls die späteren Apollo-Missionen sind dann dort im Rieskrater von Shoemaker ausgebildet worden, wie man eben Impactgestein erkennen kann, weil die eben auf dem Mond danach suchen sollten. Und ich habe im gleichen Hotel gewohnt wie Shoemaker und die Apollo-Astronauten. Das weiß ich nicht. Im Kaiserhof zur Sonne hieß das. Mhm. Ja, also das Nördlingen ist generell eine schöne Stadt. Und wenn man halt ein bisschen für Geologie und Astronomie interessiert ist, ist es auch eines der interessantesten Orte, die man in Deutschland besuchen kann. Also kann ich Ihnen nur empfehlen. Und dann bin ich nach Feuchtwangen weitergefahren.
Feuchtwangen.
Ich weiß nicht, ob jemand Feuchtwangen kennt.
Warum heißt das wohl so?
Ich habe keine Ahnung, vielleicht hat es einen Grund, ich nehme an, es wird einen Grund haben, aber ich schaue gerade hier auf der Wikipedia-Seite, aber da steht nichts. Wahrscheinlich irgendein komischer fränkischer Dialekt oder
genau,
so.
Genau, das irgendwie aus der Hörerschaft, die wissen eh mehr als wir, die sollen uns das mal in den Kommentaren erklären. Sicherlich
irgendeinen Grund wird schon haben, irgendwas ganz Absurdes wahrscheinlich. Jedenfalls, das war einfach, also Feuchtwangen war deswegen auf meiner Tour, weil ich irgendwie noch nicht gleich wieder nach Hause wollte, nach Nördlingen, und der Radweg da vorbeifuhr und das irgendwie die nächstgrößere Stadt war.
Du warst mit dem Fahrrad unterwegs die ganze Zeit?
Ja, also ich bin mit dem Fahrrad gefahren, ja. Und dann war ich in Feuchtwangen, weil es ist ja schon eine nette Stadt, auch so eine nette Altstadt, aber jetzt nicht ganz so nett wie Nördlingen. Aber dort ist auch ein bekannter, oder eigentlich kein bekannter, ein relevanter Astronom geboren worden, den man aber kaum kennt, obwohl er coole Sachen gemacht hat. Mhm. Und zwar war das Johann Georg von Soldner.
Nie gehört.
Ist im 18. Jahrhundert geboren worden dort, auf so einem Bauernhof, Kilometer außerhalb von Feuchtwangen, der steht immer noch, und da war ich dann auch, da hängt auch so eine Plakette an der Hauswand, da hier wurde er geboren, im 18. Jahrhundert, also Ende 18. Jahrhundert, so 1776, glaube ich, ist er geboren worden, und so war er so ein Bauernsohn und hat irgendwie da in der lokalen Schule kurz ein paar Jahre Unterricht gehabt, war dann sehr begabt, hat selbst Instrumente gebaut, dann irgendwie die Felder von seinem Vater irgendwie vermessen und so weiter, und ist selbst studiert, aber hat halt irgendwie nie ein Gymnasium besucht oder sowas, und hat sich im Prinzip privat weitergebildet, ist dann irgendwie nach Berlin gekommen und da dann an der Berliner Sternwarte als Geometer, also als Landvermesser eingestellt worden. Und hat halt auch irgendwie weitergearbeitet, war dann sehr erfolgreich und alles. Und das, für den man ihm, abgesehen davon, dass er halt wirklich ein sehr, sehr wichtiger Landesvermesser war, hat er auch etwas gemacht, was quasi dann erst im Anfang des 20. Jahrhunderts wieder relevant geworden ist. Weil Soldner war der Erste, der wirklich konsequent durchgerechnet hat, wie Masse Licht ablenken kann. Ja, also das war ja das Ding, was Einsteins allgemeine Relativitätstheorie, wo man die quasi wirklich nachgewiesen hat, dass die richtig ist, weil eben Einstein vorhergesagt hat, ja, Massen krümmen den Raum, und deswegen, weil Licht der Raumkrümmung folgt, muss halt dann irgendwie in der Nähe der Sonne dann das Licht entsprechend abgelenkt werden. Und das hat eben, da hat man eben Sonnenfinsternis abgewartet, hat dann da Sterne beobachtet in der Nähe der Sonne, die dann eben im Vergleich zu ihrer normalen Position eine gewisse Ablenkung haben sollten. Und Einstein hat eben einen gewissen Wert vorhergesagt und der Wert hat gestimmt mit den Beobachtungen. Und das war dann eben der Punkt 1919, wo Einstein dann wirklich weltberühmt geworden ist. Mhm. Durch diese Bestätigung der Theorie. Aber davor gab es die Möglichkeit auch schon, dass Licht abgelenkt wird, weil damals hat man sich ja noch im newtonschen Sinne das Licht als Teilchen vorgestellt, ja. Mhm. Also da war noch diese Korpuskeltheorie, wie ist das?
Korpuskel.
Korpuskeltheorie des Lichts von Newton. Also die war damals auch so die vorherrschende. Was im Prinzip gar nicht mal so weit weg war von der Einsteinschen Theorie, weil da dann auch wieder dazwischendurch ging man dann wieder zur Wellentheorie über und Einstein hat das Nobelpreis dafür bekommen, dass er quasi gezeigt hat, wie der Fotoeffekt funktioniert, also wo dann Licht auch wieder als Teilchenpaket gezeigt werden kann. Aber das ist wieder ein anderes Ding. Jedenfalls Soldner ausgerechnet, was passieren würde, wenn halt irgendwie so ein Lichtstrahl, der halt irgendwie hat dem Licht quasi so eine gewisse Ruhemasse quasi zugewiesen oder einfach nicht eine Ruhemasse, weil Licht hat quasi keine Ruhemasse, aber Licht hat trotzdem, Licht ist nicht, Photonen sind nicht masselos, ja, also die bewegen sich halt ständig und haben dadurch eben auch eine gewisse Masse und hat ausgerechnet, wie das rein unter dem Newtonschen Gravitationsgesetz aussehen würde und hat das dann irgendwie ausgerechnet und hat dann eben auch einen gewissen Wert rausgekriegt und der war halb so groß wie der von Einstein. Und das hat dann wirklich noch, da gab es viel hin und her, weil in der Arbeit, die er gemacht hat, die ist dann irgendwie, teilweise irgendwie die erste Version, da gab es irgendwie Druckfehler drin, da ist irgendwie der Faktor 2 verloren gegangen. Scheiße. Dann hat irgendwie, das ist aber händisch wieder korrigiert worden, aber dann später wieder nicht. Und jedenfalls hat dann in den 20er Jahren Philipp Lennart, auch ein Nobelpreisträger, und einer von denen, ja, der war der, also der, wenn man ihn kennt, dann irgendwie als den Vertreter der deutschen Physik damals, also quasi halt ein früher Nazi, der halt irgendwie alle Physik, die irgendwie von Nichtdeutschen kam, abgelehnt hat. Also
weil
im Prinzip Realitätstheorie und Quantenmechanik.
Ach so, das sind die Realität, ja, die Einstein-Leugner von heute.
Ja, also alles antisemitische Motivation. Also das war jetzt irgendwie jüdische Physik, die kann nicht richtig sein, wir brauchen deutsche Physik. Verstehe. Und hat eben unter anderem anhand dieser ganzen Druckfehler, wollte eben nachweisen, dass Einstein bei Soldner plagiiert hat, weil eben quasi durch diesen fehlenden Faktor 2, die Werte von Soldner identisch waren mit denen von Einstein und so weiter, haben jede Menge Wissenschaftshistoriker das mittlerweile schon geklärt, dass eben da keiner irgendwie plagiiert hat und dass eben tatsächlich die Newton'sche Theorie einen halb so großen Wert liefert wie die Realitätstheorie und dass die Beobachtungen mit der Realitätstheorie übereinstimmen. Aha. Aber das war eben der erste, der halt wirklich, ich meine, das gab vorher noch, ich glaube, Cavendish hat das, glaube ich, auch noch ein bisschen früher ausgerechnet, aber nicht veröffentlicht. Aber Soldner war eben der, der das wirklich eben konsequent der Reihe nach ausgerechnet hat. Und ist dann eben, wie gesagt, heute kennt ihn kaum noch wer, aber in dieser Kontroverse um den Nachweis von Einsteins Realitätstheorie, da hat er dann nochmal eine wichtige Rolle gespielt. Und den habe ich mir dann irgendwie halt angeguckt oder sein Geburtshaus habe ich mir angeguckt und die Schule, die in Feuchtwangen nach ihm benannt ist, die nicht sonderlich eindrucksvoll ist, weil die gerade komplett umgebaut wird. Also es war nur eine riesen Baustelle dort. Was war das? Die Realschule, glaube ich, Johann Georg von Soldner Realschule oder sowas. Ja, und dann war ich noch am Wochenende, bin ich dann nochmal mit dem Zug von Feuchtwangen wieder zurück in den Süden gefahren, an Tegernsee und habe dann nochmal 2 Tage quasi nur so Entspannung gemacht. Also bin in den See rumgelaufen, bisschen am Balkon im Hotel gesessen und habe sonst nicht viel gemacht.
Wenn du rumgelaufen sagst, meinst du Jogging, ne?
Ich bin einmal um den See rumgejoggt, ja.
Das ist aber auch nicht ohne. Wie viele Kilometer sind das? Also ich bin ja häufiger
am Tegernsee. Auf der Strecke, die ich, also der Radweg hat 20 Kilometer und ich bin aber halt so halb so ein Wanderweg und halb den Radweg. Also es waren dann, glaube ich, 33 Kilometer oder sowas. Ja. Puh. Da muss ich mich noch extra beeilen, weil die sind nämlich ein Hotel. Also das Hotel war nicht eh schön, aber die haben so absolute Frühstückszeiten gehabt. Nur von 8 bis 10 Uhr oder sowas. Und da musste ich dann schon irgendwie, bin schon irgendwie um 5:30 losgelaufen, dass ich dann noch irgendwie die 30 Kilometer noch schafft, bevor das Frühstück zu Ende ist. Weil die Croissants waren trotzdem schon alle.
Frühstückszeiten im Hotel sind auch echt immer ein bisschen seltsam.
Ja, ja, ich glaube, für mich sind sie meistens immer viel zu spät, weil ich stehe meistens immer recht früh auf und dann. Ja,
für mich sind sie immer zu früh.
Tja. Erstmal, wenn du früher da bist, dann sind die guten Sachen noch da.
Erstens. Ja, aber ich hätte halt gerne das am Ende auch.
Das wäre halt, das ist ein guten Hotel, ist das ja auch so. Aber nicht jedes Hotel ist ein gutes Hotel.
Ja. Ach Gott. So, wie kommen wir jetzt zur Astronomie?
Ja, wir hatten ja gerade Astronomie.
Ach, das war schon die Astronomie. Ich dachte, jetzt gehen wir mal separate Astronomie.
Ja, ich habe auch noch separate Astronomie, also, aber wir brauchen jetzt keine Überleitung.
Ach so, nee, also, das stimmt, wir brauchen keine Überleitung.
Ja. Was habe ich denn hier für eine Astronomie? Willst du dunkle Energie oder Meteoriten?
Dunkle Energie, bitte. Dunkle Energie für 50, bitte.
Dunkle Energie für 50. Ja, es gibt das, was dunkle Energie ist, muss ich ja nicht erklären, oder?
Mir nicht, nee. Allen anderen auch nicht.
Ja,
Friedhörer sind die Schlausten.
Genau. Ja, also es gibt, um dunkle Energie mehr herauszufinden, muss man halt den Himmel beobachten und muss jede Menge Kram beobachten, Supernova, Explosionen und Gammablitze und alles mögliche, was man halt dann irgendwie rausfinden kann, wie schnell das Universum sich ausdehnt und in verschiedenen Entfernungen, dass man verschiedene Zeiträume hat. Das heißt, deswegen gibt es jede Menge Beobachtungsprogramme, die halt solche Beobachtungen machen, und eines davon ist das Dark Energy Survey. Das ist so eine Himmelsdurchmusterung, wo halt, ich glaube, die stehen auf Chile, haben so ein was ist das? Cerro Tololo? Einer von den Bergen in Chile, wo die Teleskope rumstehen. Ich glaube, es ist der Cerro Tololo. Und da haben die halt so eine internationale Kooperation, wo sie halt da alle möglichen Beobachtungen machen. Und wie das so ist, wenn man im Himmel guckt, man sieht da im Gegensatz zu, keine Ahnung, wenn ein Biologe oder Zoologe sich irgendwie eine Fliege unter dem Mikroskop anguckt, dann sieht er die Fliege und sonst nichts. Wenn du als Astronom in den Himmel guckst, dann siehst du alles, was da ist.
Ja.
Ja, das heißt, dieses Dark Energy Survey, die beobachten halt im Prinzip einen sehr, sehr großen Teil vom Himmel so genau wie möglich. Und dabei finden die ständig irgendwie anderen Kram, der auch wahnsinnig cool ist. Ja,
ja, klar.
Ich habe in den letzten Wochen zwei solche Entdeckungen berichtet. Eines war, die haben acht weitere extrem leuchtschwache Zwerggalaxien gefunden, die zu unserer Milchstraße gehören, also so Begleitgalaxien. Also wir haben ja da jede große Galaxie, wie unsere Milchstraße, hat so ein paar hundert Satellitengalaxien. Ja,
ein paar hundert gleich.
Ja, na, so ungefähr. Das ist so typisch. Also das sind jetzt nicht so groß, das sind kleine Galaxien. Also von diesen, es gibt Zwerggalaxien wie die Magellanschen Wolken zum Beispiel. Ja, also das sind eher so ein bisschen größere Objekte. Und die man hier gefunden hat, das sind die sogenannten Ultra-Faint Dwarf Galaxies, die ultraschwachen Zwerggalaxien. Also nicht nur Zwerge, sondern sogar noch ultraschwache Zwerge. Also die sind teilweise wirklich winzig, also haben nur ein paar hundert, paar Dutzend bis ein paar hundert Lichtjahre Durchmesser, haben nur ein paar, oft nur ein paar hundert Sterne, ja, ein paar hundert bis ein paar tausend Sterne. Das ist also eher kleine Sternhaufen. Und das sind halt, wir haben, glaube ich, in einer von den früheren Folgen schon mal erzählt, warum Zwerggalaxien wichtig sind, weil man halt da viel über die Entstehungsmodelle von Galaxien lernen kann und vom Verhalten der dunklen Materie, nicht Energie, sondern dunkle Materie, wie ein anderes, weil, das hat man da auch wieder gesehen, dass bei diesen Galaxien hat man auch gesehen, dass die Masse der Galaxien wesentlich größer ist als die Sterne. Das heißt, das sind quasi dunkle Zwerggalaxien, also die sind eine große Menge dunkle Materie bestehen. Ja. Und da kann man da wirklich dann verschiedenste Sternentstehungsmodelle damit mit beurteilen, bewerten. Und das ist halt eine coole Entdeckung. Und die zweite Entdeckung von diesem Dark Energy Survey war ein Trojaner.
Wie?
Ah, Trojaner.
Ja, wie? Wo? Wie?
Trojaner, wenn ich hier vor allem im Printpublikum Trojaner sage, dann denken wahrscheinlich alle gleich an die langweiligen Computerdinger.
Ja, ich aber, beispielsweise, ja.
Ja, aber das ist, wie gesagt, die dämlichen Computerprogramme, die interessieren ja keinen Menschen. Aber die astronomischen Trojaner, die sind viel interessanter und viel, viel cooler. Da geht es um Asteroiden. Ja, und zwar um Asteroiden, die sich ihre Bahn mit einem Planeten teilen.
Ah,
ja, und wir haben
Trojaner. Aber nein,
das hat mit dem nichts zu tun. Wie gesagt, der erste Trojaner ist irgendwann im 18., irgendwann im 19. Jahrhundert entdeckt worden. Also da war mit Computerprogrammen und Viren noch nicht so viel los. Der hat den einfach nach einem Typen aus dem Trojanischen Krieg benannt. Und dann hat man halt, das war bei Jupiter, und ist einfach zu übergegangen, die alle so zu benennen.
Ach so.
Und darum hat dann diese Asteroidengruppe den Namen Trojaner bekommen. Und da gibt's halt wenn wir Jupiter nehmen, der hat die meisten Trojaner im Sonnensystem. Wenn du dir vorstellst, Jupiter läuft um die Sonne rundherum, dann macht er so eine Bahn, einen Kreis rundherum, und 60 Grad auf dieser Kreisbahn vor Jupiter und 60 Grad hinter Jupiter, das sind zwei der fünf Lagrange-Punkte. Das sind diese Punkte in einem Dreikörperproblem, wo sich quasi die Kräfte, die dort wirken, von Sonne, von Jupiter und auch die ganzen Zentrifugalkräfte, die da wirken, genau aufheben.
Ja.
Das heißt, wenn du etwas nimmst und in diesen Lagrange-Punkt reinsetzt, dann bleibt es dort. hast du sicher auch schon gehört, oft bei Raumsonden oder Teleskopen, die im Lagrange-Punkt L2 der Erde sind oder sowas. Das sind auch diese Punkte. Also es gibt 50 Lagrange-Punkte und die Lagrange-Punkte L1, L2, L3 sind instabil. Das heißt, wenn du dort was reinsetzt und dem quasi einen kleinen Schubs gibt, dann ist fliegt es weg. Ja. Ja, das heißt, die Teleskope, die dort sind, die müssen auch immer wieder ein bisschen korrigiert werden. Und L4 und L5, diese Lagrange-Punkte sind stabil. Das heißt, wenn du da was reinsetzt und einen kleinen Schubs gibt, dann bleibt es da und dann musst du wirklich einen großen Schubs geben, damit es rausgeht. Das heißt, in diesen stabilen Lagrange-Punkten können sich eben Asteroiden ansammeln, was sie getan haben. Ja, also bei Jupiter kennt man die meisten, da kennt man ein paar tausend Trojaner-Asteroiden und geben tut wahrscheinlich ein paar Millionen. Bei der Erde, die Erde hat einen bekannten Trojaner, also wir haben auch einen.
Wie heißt der?
Oh, der hat keinen Namen. Der hat irgendwie. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich da schon mal in dem Podcast drüber geredet habe.
Irgendwie kommt mir es auch bekannt vor, aber so, dass wir so einen Nachläufer haben, aber ja.
Und der Mars hat auch ein paar, der hat, glaube ich, 5 oder sowas. Ja. Und Saturn hat keinen, der kann keine haben, weil der vom Jupiter das ja gestört wird. Beim Uranus hat man keine gefunden, aber beim Neptun, ja, also beim Neptun hat man 10 Trojaner entdeckt. Und das ist auch wieder interessant. Also diese Trojaner sind auch wieder so eine Art, wie die Galaxien, die Zwerggalaxien, auch so wieder so Messgeräte quasi, die dir zeigen, wie da die ganze Dynamik funktioniert. Weil wir wissen auch wieder, dass das Sonnensystem früher ganz bisschen dynamischer war als heute. Ja, also die Planeten sind nicht dort heute, wo die früher entstanden sind. Mhm. Die sind durch Sonnensystem gewandert, diese planetare Migration. Neptun und Uranus haben vielleicht Plätze getauscht. Ja, also der eine war früher näher an der Sonne, der andere weiter weg. Das hat natürlich alles Einfluss auf die Trojaner, die so ein Teil mitschleppt. Beziehungsweise man vielleicht hat der die auch erst durch die Migration eingefangen. Man kann, je nachdem, wenn man weiß, wie viele Trojaner da draußen sind, weil Neptun ist ja der äußerste Planet, wie viele da draußen noch sind und wie die sich bewegen, kann man dann Rückschlüsse sammeln auf die Menge an Gas, die im ursprünglichen Nebel war, aus der Sonne und Planeten erst entstanden sind, auf die Geschwindigkeit, mit der die Planeten entstanden sind, hat es lang gedauert, ging das schnell, oder auf Sterne, die vielleicht gemeinsam mit der Sonne entstanden sind und dann in der Ursprungsphase noch die Dynamik der allerersten Objekte da beeinflusst haben und so weiter. Ja, also diese Neptun-Trojaner ganz außen, das sind eine wirklich wunderbare Informationsquelle und da hätte man gern so viel wie möglich. Würde man kennen. Und man schätzt auch, dass es da wirklich ein paar Millionen gibt von den Dingen, aber die sind halt schwer zu finden. Die sind weit weg, bewegen sich langsam und
man müsste halt doch mal hinfliegen, ne?
Ja, gut, dann ist es auch nicht so viel besser. Du brauchst halt im Prinzip, musst das machen, was die mit dem Dark Energy Survey machen. Einfach lang genug hinschauen und genau genug hinschauen. Also Gaia wird sicherlich dieses Riesenvermessungsteil.
Das heißt, wir müssen gar nicht hin, sondern es würde auch reichen, wenn wir von hier aus lange genug gucken würden.
Was wenn du entsprechend gute Instrumente hast, eben wie dieses Gaia-Mission, die ja schon seit über einem Jahr aktiv ist und da die Milchstraße so genau vermisst, wie bis jetzt, ist auch so ein Ding. Gaia will eigentlich die Milchstraße vermessen, ja, dieses Weltraumteleskop. Ja. Will so viele, eine Milliarde Sterne möglichst genau vermessen, Position, Geschwindigkeit und so weiter. Aber weil die halt der Blick zu den Sternen halt auch durch Sonnensystem durchblickt, schätzt man, dass Gaia locker noch so ein paar tausend, 10.000 Asteroiden einfach so nebenbei entdecken wird. Ja. Und da sind sicherlich auch wieder einige Trojaner dabei. Und dieser Dark Energy Survey hat eben, wie viel waren es jetzt gerade? Es waren 3 oder 4, glaube ich. Nee, 2, Entschuldigung, 2 waren es, die man neu entdeckt hat. Und die haben auch angekündigt, die Astronomen, die es gemacht haben, dass sie noch 20 weitere Asteroiden in diesen Daten vom Dark Energy Survey entdeckt haben. Aha. Die sind keine Trojaner, aber welche aus dem Kuipergürtel, also dem Asteroidengürtel, da wo Pluto drin hockt. Also das zeigt halt wieder, es lohnt sich halt, einfach mal im Himmel zu schauen. Ja?
Lange hinzugucken.
Du siehst immer irgendwas. Und es ist halt auch wichtig, dass wieder ein anderer Punkt, wo es dann wieder in die Wissenschaftspolitik geht, es ist auch wichtig, dass diese Daten quasi nicht irgendwie schubladisiert werden. Wenn jetzt da die Dark Energy Leute draufschauen und sagen, naja, bringt uns jetzt gerade nichts für unsere dunkle Energieforschung und das in der Schublade ablegen, dann hat der Rest der Astronomie nichts davon. Aber wenn es halt so wie da ist, öffentlich ist, dann können dann die Asteroidenleute kommen, sich das angucken und die finden dann eben Asteroiden drin, die vielleicht dann, wo die dunklen Energieleute nicht interessiert waren oder die Zwerggalaxienleute, ja. Und darum ist es halt wichtig, dass die ganzen Daten, die halt da immer mehr gesammelt werden von den ganzen Teleskopen, dass die halt früher oder später, muss ja nicht alles sofort veröffentlicht werden, kann man auch so gewisse quasi so also diese Perioden, wo halt Priorisierungsperioden, wo halt zuerst die einen, die Instrumente gebaut haben, drin arbeiten dürfen und dann nach einem Jahr oder sowas müssen die halt irgendwie freigegeben werden, dass halt alle reingucken können. Das ist halt dann wirklich, wird immer wichtiger, dass die Daten eben dann vernünftig bereitgestellt werden. Und wie wichtig das ist und was man damit machen kann, zeigt dieses Dark Energy Survey gut.
Und jetzt widmen wir uns mal ganz anderen Sachen, nicht dem Weltraum, sondern den Meeren, den Ozeanen. Magst du gerne Austern?
Ich habe noch nie in meinem Leben eine Auster gegessen.
Ah, okay.
Ich mag Muscheln gerne, aber Austern habe ich noch nicht gegessen.
Na, Muscheln sind ja in der Regel gekocht. Austern nimmt man ja, roh zu sich. Also, ne, die werden dann halt geknackt und dann machst du
Zitronensaft. Kann man sich auch, kochen.
Kann man sicherlich auch kochen, habe ich aber noch nie gesehen irgendwo. Ich kenne Austern auch nur roh. Ist auch noch nicht so lange her, dass ich das erste Mal in meinem Leben Austern gegessen habe. Ich finde es ganz okay, aber ist jetzt auch nichts, wo ich mich so drum reißen würde irgendwie. Also ich verstehe nicht, warum das so als so extreme Delikatesse
gilt. Ja, das ist ein bisschen wie Schafshirn oder sonst irgendwas oder der alles krammelt irgendwie, der irgendwie eklig ist und weil halt so halt elitäres
Absätze. Man kommt halt schwer ran, genau. Chinesische Wissenschaftler haben jetzt festgestellt, dass Austern die perfekten Lagerstätten für Noroviren sind. Noroviren sind diese Dinger, die machen, wie heißt das?
Ebola.
Nee, nicht Ebola, aber so, ne? Magenschmerzen, Kotzen, Durchfall, man wird unheimlich schnell krank, wenn du von so einem Norovirus befallen wirst. Das dauert wenige Stunden und du bist wirklich kotzt und scheißt dich leer bis zum Umfallen und denkst wirklich, und
fragst du müsstest sterben. Ich keine gegessen habe.
Und du denkst wirklich, du müsstest sterben. Und es ist dann auch gerne mal so nach, was weiß ich, 36, 48 Stunden oder sogar noch schneller wieder vorbei. Also es ist eine sehr bizarre Erkrankung. Ich hatte das auch mal und das ist wirklich sehr bizarr. Weil es geht wirklich, einen Tag lang ging es bei mir rund wie nichts Gutes und danach war alles wieder in Ordnung.
Neue Fremd aus der Blitzdiät.
Genau.
Aus der Blitzdiät.
Das jedenfalls sind jetzt diese Wissenschaftler hingegangen, haben genetische Sequenzen von Noroviren aus allen möglichen Epidemien sich angeguckt. Und die Daten von 1983 bis 2013 war das, also 30 Jahre Daten, haben sie abgeglichen mit Noroviren, die sie in Austern gefunden haben und stellen fest, 80% der menschlichen Norovirus-Genotypen waren in den Austern auch drin.
Tja, die ganze reiche Elite, die ihre ganzen Austern frisst, die haben da auch die ganzen Krankheiten in die Welt gebracht.
Ja, eher andersrum, ne? Also es sind eher die Leute, weil nämlich das Problem bei Noroviren ist, du bist zwar schon wieder gesund, aber bist immer noch ansteckend. Auf gut Deutsch gesagt, wir haben die Noroviren ins Meer geschissen und die Austern haben es gefressen.
Ah, okay.
Das ist eigentlich das, was da passiert ist. Das finde ich wirklich sehr, sehr faszinierend. Also dass im Grunde unsere Abfälle, also unsere Ausscheidungen, da überleben diese Noroviren, die überleben halt relativ lang, gelangen irgendwie in die Meere und bleiben in den Austern. Und bleiben da. Also das sind Depots.
Das heißt, man scheißt dann normalerweise nicht direkt ins Meer. Also da ist ja noch irgendwie ein Klo und irgendwie eine Abwasser und alles dazwischen. Das heißt, die werden auch nicht durch irgendwelche Kläranlagen oder sonst irgendwas da beeinträchtigt, sondern die gehen da durch?
Anscheinend ja.
Interessant, da müssen wir irgendwie anders auch noch finden können, theoretisch.
Ja, genau. Also anscheinend ja. Also das ist in China ist es sogar noch ein bisschen mehr, da waren es 90% der vorkommenden Noroviren und die stammen aus Küstenregionen. Also sie konnten sogar nachweisen, dass die Noroviren, die in den Austern gefunden wurden, in Menschen in Küstenregionen auch gefunden wurden. Das ist sind unsere Ausscheidungen.
Habe ich noch ein passendes Thema, wo es auch um Ausscheidungen geht?
Schöner Satz. Bei kommerziellen Verfahren der Austernzucht können sie bislang nicht beseitigt werden.
Das ist ja schön.
Ich esse keine Austern mehr. Du.
Ja, ich hab's nicht vorgehabt und jetzt mal gucken. Aber wenn wir schon bei Ausscheidungen sind, was denkst du, ist das, in welchem Fachgebiet ist die Universität Lund in Schweden weltweit Spitzenreiter?
Keine Ahnung, Lund. Eine Bekannte von mir hat mal in Lund studiert, aber frag nicht. Keine Ahnung.
In der, zumindest laut diesem Artikel hier, in der Mistkäferforschung.
Donnerwetter.
Ja, aus irgendeinem Grund, da gibt es anscheinend einen interdisziplinären Verbund, wo die irgendwie anscheinend alles Mögliche über Mistkäfer oder Skarabäen, wie sie heißen, herausgeforscht haben.
Klingt auch angenehmer.
Ja, die haben auch zwischen rausgefunden, was ich auch nicht wusste, warum die ständig auf ihren Dunkkugeln rumlaufen.
Warum? Die können die Frage beantworten, warum? Haben die Käfer gefragt?
Oder? Ja, anscheinend. Ich weiß nicht, Biologen werden das schon rausgekriegt haben. Nee, weil nämlich die kommen ja hauptsächlich irgendwo in Afrika vor, da ist heiß. Und wenn du da am heißen Boden stehst, kriegst du heiße Füße. Wenn du aber auf der feuchten Mistkugel rumstehst, dann kannst du die Füße abkühlen.
Mhm. Das klingt plausibel, aber auch ein bisschen nach Anthropomorphisierung, ne?
Ja, die werden das, ich nehme an, dass die das irgendwie schon seine Richtigkeit hat. Ich bin jetzt einfach mal so naiv, und warum man nicht so naiv sein sollte, kommt dann das nächste Thema. Aber, nee, aber in dem Fall ging es jetzt nicht um die Fußwärme der Mistkäfer, sondern doch wieder um Astronomie. Die haben nämlich untersucht, wie Skarabäen sich orientieren. Ja, also es gibt die können sich sowohl bei Tageslicht als auch in der Nacht orientieren, und die Kugel, die rollen ja ihre Mistkugel da durch die Gegend, von dem Misthaufen, wo sie den Mist halt herhaben, bis in ihre eigene Höhle, und rollen das da auf einer schönen geraden Linie durch die Gegend, ohne sich da irgendwie zu verlaufen. Und die wollen dann rausfinden, wie das funktioniert. Da gibt es verschiedene Arten. Es gibt welche, die sind eher am Tag aktiv, welche, die sind in der Nacht aktiv. Und die haben dann erstens rausgefunden und nachgeschaut, wie orientieren die sich jeweils und was machen die, wenn man die Tagaktiven in die Nacht steckt und umgekehrt.
Mhm. Und?
Und das erste war, dass die Mistkäfer sich unter anderem an der Milchstraße orientieren. Also das sind die einzigen Insekten, das sind die einzigen bisher bekannten Tiere, die sich eben an der Milchstraße selbst orientieren. Also es gibt viele Tiere, die sich halt an Sternen orientieren, das gibt schon. Da hat man coole Experimente gemacht im Planetarium.
Ich wollte gerade sagen, wie findet man das raus, dass die sich an Sternen oder an der gesamten
Milchstraße? Ich habe mal einen Artikel drüber geschrieben, das ist schon ewig her. Muss ich mal raussuchen, können wir noch verlinken. Das ist ein sehr ganz klassisches Experiment. Da kannst du quasi so Zugvögel untersuchen, die haben so einen Zugzwang, weiß ich, wie das heißt. Also irgendwie dieser Drang halt irgendwie in eine gewisse Richtung zu
fliegen. Wanderlust.
Ja, irgendwie sowas, ja. Und das kannst du halt irgendwie, wenn du die spezielle Käfige setzt, wo du dann irgendwie aufsehen kannst, wo die da rumlaufen, kannst du irgendwie rauskriegen, in welche Richtung die fliegen wollen. Ja. Und das haben die in einem Planetarium untersucht. Und im Planetarium kannst du den Viechern ja irgendeinen Himmel geben, den du gerade willst. Muss nicht der reale Himmel sein. Und da haben die geguckt, ob quasi die Richtungen, die diese Vögel da sich aufmachen, ob das davon abhängt, welchen Himmel da am Planetarium gerade projiziert wird. Und haben festgestellt, dass doch das bei bestimmten Arten durchaus einen Einfluss hat. Aha. Dass die sich also da teilweise an den Sternen orientieren. Und ich glaube, es gibt auch irgendwelche...
Aber wie geht Orientierung an der Milchstraße? Brauchen die tatsächlich ein leuchtendes Band am Himmel, um...
Ja, das sollte immer die Milchstraße... Ich nehme an, dass zumindest dort, wo es in Afrika, wo die vorkommen, weiß ich jetzt gar nicht, aber ich nehme an, dass das vielleicht Gegenden sind, wo es noch dunkel ist. Dann hast die Milchstraße im Prinzip, die ist halt wirklich ein wie so eine große Straße auf dem Himmel, die dich halt irgendwie unten am Boden nachlaufen kannst. Und das war dann halt das, was in Südafrika haben das Experiment gemacht. Ja, in Südafrika gibt es dunkle Ecken, da kann das sein. Und da haben sie natürlich auch den Unterschied zwischen den Tagaktiven und den Nachtaktiven untersucht und haben gezeigt, dass die tagaktiven Käferarten haben sich auch in der Nacht, die haben sie dann auch, die haben quasi sie am Tag orientieren die sich halt irgendwie an der Sonne oder sowas, ja. Das machen ja viele Tiere, die sich halt irgendwie Bienen und weiß Gott was alles, glaube ich, so an der Sonne orientieren, das machen jetzt einige. Und die Mistkäfer machen das auch, aber die tagaktiven Mistkäfer können anscheinend quasi umschalten, wenn die in der Nacht aktiv sein müssen, dann orientieren die sich am Mond. Mhm. Weil das kriegen die auch hin. Und die nachtaktiven Mistkäfer, die machen das anscheinend nicht. Die orientieren sich nachts nicht am Mond, also wenn sie die, sondern am polarisierten Licht vom Mond.
Aha.
Und wenn die das tags machen, dann sind die wieder so geschickt. Die schalten dann quasi vom polarisierten Mondlicht oder generell vom polarisierten Licht. Also die orientieren sich nicht direkt am Mond, sondern einfach generell an dem polarisierten Licht in der Nacht. Und wenn du die am Tag aussetzt, dann nutzen die das direkte Licht der Sonne. Und nicht das polarisierte Licht.
Erstaunlich.
Das heißt, die sind da, die haben da irgendwie.
Die können, also die müssen ja, das heißt, die müssen auch die Lichtintensität messen können.
Zumindest die richtungsabhängige Intensität. Also ich habe die wissenschaftliche Arbeit, die da dahinter liegt, nicht gelesen, muss ich zugeben. Aber das wäre so ein Ding, da geht es auch vermutlich um Neurologie. Also man hat da irgendwie Kompassneuronen im Kiefergehirn und abgelesen. Und ich glaube auch der aktuelle Medizinnobelpreis, der ging ja auch an diese norwegischen Forscher, die da irgendwie rausgefunden haben, mit welchen, hat auch im Gehirn irgendwelche Neuronen, die für die Orientierung zuständig sind. Und die haben das da irgendwie rausgekriegt, wie das genau funktioniert. Also das ist dann doch wieder sehr, sehr faszinierend.
Ich habe es da ja dann doch ein bisschen zünftiger. Ja? Es geht jetzt nochmal um Noroviren. Amerikanische Wissenschaftler haben nicht was festgestellt, sondern haben sich ein Gerät gebaut, um etwas festzustellen. Und zwar wollten die feststellen, wie denn die Verbreitung von Noroviren im Falle des Erbrechens vonstatten geht. Und haben dazu ein sogenanntes Vomiting Device gebaut.
Was? Also ein Device, das dich vomiten lässt?
Ich habe kein Bild davon gesehen. Es ist eine Kotzmaschine. Also sie haben ein Gerät. Die haben ein Gerät gebaut,
das kotzt. Okay.
Das kotzt, ja. Genau, damit sie unter kontrollierten Bedingungen erbrechen können, und zwar reproduzierbar erbrechen können, weil die wollten nicht wissen.
Quasi. Studenten. Das ist auch ein Vomiting Device.
Stimmt, Studenten sind Vomiting Devices. Nee, die haben halt gedacht, so mal gucken, gibt halt Studien, die deuten darauf hin, dass Menschen, die mit Erbrochenem in Kontakt kommen, sich häufiger mit Noroviren anstecken, und wollten dann mal gucken, wo lagern die sich eigentlich ab, gelangen die in die Luft, was passiert denn da eigentlich? Ja, und haben dann halt mal so ein bisschen rumgekotzt mit dem Ding. Also dazu versahen sie eine Druckkammer mit Schläuchen und einem Tonkopf, die Magenspeiseröhre und Mund darstellen. Das heißt, also Tonkopf nicht im Sinne von Magnettonband, sondern Kopf aus Ton. Das heißt, da kotzt was. Dieses Labor, und da kotzt irgendwas. Das ist total großartig. Ja. Also es ist übrigens nichts, was durch Noroviren in der Luft, also wenn neben dir einer Noroviren auskotzt oder kotzt, weil er ein Norovirus hat, dann ist das nicht das Problem, dass du daneben stehst und atmest, sondern es überträgt sich eher über Oberflächen.
Okay. Also ich sollte mich nicht ankotzen lassen.
Nee, genau. Lass dich nicht von irgendwelchen Leuten mit Noroviren ankotzen oder Ärgeres.
Ja, habe ich sowieso nicht vorgehabt, aber jetzt habe ich es noch weniger vor.
Sehr gut.
Ja, habe ich noch was mit mir kotzen? Habe ich jetzt überhaupt nichts?
Noch was Fieses? Ich habe auch so.
Ich habe noch. Wir könnten jetzt meine beiden S-Themen nehmen. Also bist du lieber Eis oder Wein?
Wein.
Wein, dachte ich mir, du bist ja so ein Wein-Fan.
Ich esse auch gerne Eis.
Ja, ich habe es mit Wein so gar nicht. Ich komme zwar aus einer Weinregion, aus der Wachau in Österreich, da wo der grüne Veltliner wächst, den du nicht richtig aussprechen kannst.
Genau, der Veltliner.
Nein, grüner Veltliner.
Ja, der grüne Veltliner.
ja, genau.
Feldlinger.
Der Österreicher Troll hier, ja.
Genau, wen sonst? Ich traue mich doch nur an die Kleinen.
Ja. Ja, wenn wir auf alle auf einmal kommen nach Berlin, dann sind wir gleich. Wie viel hat ein Monat Berlin?
3,5 Millionen.
Ja, Österreich hat 9, siehst du. Da Berlin kriegen wir hin.
Nein.
Ja. Gut, da müssen wir doch Bayern durch. Die Bayern nehmen wir mit, die haben auch was gegen Berlin.
Wir haben hier mehr Assis. Oh, ihr habt mehr Nazis. Ah, verdammt. Ja, aber eine schöne Schlägerei dann mal.
Ja, das müssen wir in die BK oder Tempelhof, passen alle drauf, dann könnt ihr sie einmal alle durchkloppen.
Zaun ist sowieso drum, ne? Gar nicht schlecht.
Ja, wie auch immer. Also
machen wir noch einen Stichkanal zum Teltokanal, damit wir auch die ganzen Leichen abtransportieren können. Das ist eine gute Idee.
Ja, aber wie auch immer. Also jetzt, es ging um Wein, den du gerne trinkst und ich nicht so gerne, obwohl ich aus einer Weingang komme, wo es den grünen Veltliner gibt. Und anscheinend gibt es auch
wen?
Ja, den grünen Veltliner. Jedenfalls gibt es in Hessen offensichtlich auch Wein.
Ja.
Da gibt es nämlich die Hessische Hochschule Geisenheim.
Ja, das ist
eine bundesweit renommierte Forschungsstätte für den Weinbau.
Die bundesweite Forschungsstätte.
Ja, wie auch immer. Das war so ein Artikel, den ich irgendwo, weiß nicht, wo ich den gesehen habe. Ich habe probiert, da irgendwie die offizielle Quelle dazu zu finden. Habe ich nicht.
Zu Geisenheim oder zu der
Meldung? Ja, generell zu der Meldung, von der ich noch nicht erzählt habe, wie sie lautet. Es geht um ein Projekt, das vom Land Hessen finanziert wird. Das heißt Face to Face, was eine Abkürzung ist für Free Air Carbon Dioxide Enrichment. Mhm. Und also die wird an dieser Uni wirklich durchgeführt, aber auf der Uni selbst oder Uni der Hochschule, Uni, wie auch immer, da hätte ich jetzt nichts dazu gefunden. Also ich zitiere jetzt hier einen NTV-Artikel, ja, nur um das dazu zu sagen. Die haben untersucht, was passiert im Laufe des Klimawandels, also wie wirkt sich der Klimawandel auf den Wein aus?
Ja.
Weil Klimawandel, klar, mehr CO2.
Mehr Sonne.
Es geht immer, das wird immer mehr CO2.
Okay.
Und bei der Frage, was passiert mit dem steigenden CO2-Gehalt? Also die haben quasi da in diesem, so einem Weingarten, haben die also so riesige Dingers aufgestellt. Sie können das Foto angucken, CO2-Ausstoßgeräte. Wahrscheinlich mit so einem Zweitverwertung von dem Kotzgerät.
Das ist genau. Die Furzmaschine.
Ja. Also die haben halt quasi und haben damit halt quasi, die hängen da halt direkt an diesen Weinstöcken da drauf und simulieren eben einen rund 20% höheren Kohlendioxidgehalt, also von 400 ppm, was wir momentan gerade haben, CO2 in der Luft, auf bis zu 500 ppm haben die es simuliert und wollen halt rausfinden, was passiert. Also das ist nicht einmal, was du gemeint hast, die Temperaturen steigen. Ja, ja. Das hat jetzt schon den Weinbau verändert. Also
na klar, der wird halt zuckerhaltiger.
Ja, und dann wird die Lese findet früher statt, weil das Zeug halt früher fertig ist und so. Aber du kannst Weinsorten anbauen, eben nicht nur den grünen Veltliner, sondern auch den Cabernet Sauvignon.
Cabernet Sauvignon,
genau. Merlot, ja, also den man eigentlich sonst nur in Mittelmeer anbauen konnte, kannst du halt jetzt auch irgendwie in Deutschland schon anbauen.
Und südlich von Oslo wächst mittlerweile Wein. Mhm. Das gab es vor 20 Jahren auch noch nicht.
Mhm. Ja, also das ist hier in Thüringen ist auch, wird immer gleich mit der Ecke da im Unstruttal, das ist ein riesen
Wein. Ja, aber das ist ja das ist es ja schon immer.
Ja, aber
vielleicht wird das Zeug dann auf Dauer nicht mehr so sauer, wie es früher immer war.
Ja, also jedenfalls haben die dieser Einfluss ist klar, ja. Aber die wollen jetzt wirklich wissen, was macht das CO2 mit dem mit dem Wein? Weil wenn du so schön wie Tomaten züchtest oder sowas, dann tust du da auch irgendwie CO2 quasi Gas als Dünger rein, weil es halt durchaus dann das fördert dann die Menge an Biomasse, die da wachsen kann. Also das soll durchaus als wird dann auch bei den Reben dem das Wachstum fördern. Die machen halt auch mehr Biomasse, aber das kann auch Auswirkungen auf die Nährstoffkonzentration haben, sagen die. Und wollen halt wissen dann, also wie das auch auf die Schädlinge sich auswirkt. Haben so drei verschiedene Weinsorten und irgendwie eine Kontrollgruppe und wollen halt irgendwie in so einem Langzeitprojekt halt irgendwie schauen, was da passiert, weil du hast dann einerseits natürlich hast du halt irgendwie mehr Biomasse, du hast mehr Sonne, andererseits wird das ganze Zeug auch immer trockener. Das heißt, dann hast du die Reben mehr Stress, weil dann irgendwie die weniger Wasser haben. Dann wird das
und wir Zeug haben aber trotzdem auch mehr Niederschlag und vor allen Dingen heftigeren Niederschlag, wodurch die Traubenschalen auch kaputt gehen und dann
ist
mehr Fäule.
Genau, ja, also das ist irgendwie alles noch nicht so ganz klar, wie das ist. Und das wird eben jetzt gerade hier in Hessen Eisenheim erforscht, genau. Und ich weiß nicht, wie lange das gehen soll, das ist irgendwie so ein Langzeitprojekt. Und die Meldung endet damit, der Wein wird in einigen Jahrzehnten mit Sicherheit anders schmecken, sagen die.
Ja, das hat er aber vor einigen Jahrzehnten auch getan.
Genau.
Von daher.
Wir wollen herausfinden, wie und warum.
Genau. Von daher lassen wir uns einfach mal überraschen. Aber wo du bei CO2 bist, amerikanische Wissenschaftler haben rausgefunden, wie man aus atmosphärischem Kohlendioxid Nanokohlefasern herstellen kann. Das ist doch mal geil.
Das habe ich irgendwo am Rande mitbekommen, die Meldung, ja, dass die da irgendwie, da kannst du was irgendwie so Zeug aus der Luft irgendwie spinnen.
Genau, quasi. Die haben, sie füllten, ich kann auch nur zitieren, ein hitzebeständiges Gefäß mit geschmolzenem Lithiumcarbonat, dem man einige Metalle beigemischt hat. Das ist jetzt wahrscheinlich das Geheimwissen, was man dazu braucht. Tauchten eine Stahl- und eine Nickelelektrode in den Elektrolyten, dann gaben sie Lithiumoxid hinzu und ließen Kohlendioxid einströmen. Als man elektrischen Strom von einer Solarzelle durch die Schmelze schickte, bildete sich eine Stahlelektrode winzige Fasern aus Kohlenstoff. Also die sind in der Lage, wenn man das hochskalieren würde, so auf industriellen Maßstab, könnten wir der Atmosphäre CO2 entziehen und daraus Kohlenstoff-Nanoröhrchen herstellen. Das fände ich mal ziemlich abgefahren.
Cool. Dann können wir ja direkt in den Weltraumlift
machen. Genau.
Drückt auf den Knopf und macht Splish.
Dann können wir den Weltraumlift machen und dann fahren wir vor allen Dingen mit SUVs zum Weltraumlift, weil uns Spritverbrauch und CO2 scheißegal ist.
Brauchen wir ja keinen Weltraumlift, brauchen wir eine Weltraumrampe und
fahren
Weltraum.
Genau. Genau. Da gab es mal eine sehr schöne, kennst du Top Gear?
Ja.
Es gab mal eine sehr schöne Top Gear-Folge, wo sie einen Fiat Panda auf einem Flugzeugträger mit einem Katapult geschossen haben. Das sah ähnlich aus, wie ich mir das jetzt gerade vorstelle, was mit der Rampe.
Ja, einfach so irgendwie,
ich weiß nicht, und sie haben auch mal einen Fiat Panda eine Skischanze runterfahren lassen. Ja.
Sind dann halt irgendwie bis ins All, bis da oben bist, dann irgendwie 30.000 Kilometer. Ich weiß nicht, wie lange man da fährt mit so einem SUV.
Ach, aber einfach einen ordentlichen Motor.
Ja, ja, und ein bisschen, kannst du mit deinem Wohnmobil dann hochfahren.
Genau, ich fahre mit meinem
Wohnmobil auch. Unterwegs nimmst du dir Eiscreme mit.
Ja.
Weil nämlich die Universität von Edinburgh, im Land der seltsamen Süßigkeiten in Schottland, wo sie Marsriegel frittieren, forschen sie anscheinend auch Eiscreme. Jedenfalls haben die da jetzt rausgefunden, was man machen kann, damit Eiscreme nicht so schnell schmilzt.
Ja.
Weil das tut sie anscheinend.
Ja, doch, tut sie.
Und die haben jetzt ein natürlich auftretendes Protein gefunden, das in der Lage ist, es kann Luft, Fett und Wasser im Eis stärker zusammenhalten. Also das bindet das Ganze zusammen. Also die Fetttropfen und Luftbläschen werden dadurch das Protein zusammengeklebt, adhesiert. was ist ein Wort dafür?
Als Adhäsion ist das, ist das.
Ja, Adhäsion ist, ich
suche, ich, Kleben? Nee, ne? Kleben ist was ja, anderes.
Adhering heißt
ja, in Englisch. Aber ich weiß gar nicht. Doch, ja, ja, doch, ja, ja,
Kleben. Ich meine, weil dieses Protein macht Fett und Luft zusammen.
Genau.
Und macht das Ganze.
Fett-Luft-Anziehung, erhöht die Fett-Luft-Anziehungskraft.
Ja, macht das Ganze jedenfalls jetzt irgendwie viel stabiler. Das heißt, es schmilzt nicht so schnell. Das kannst du dann, kann viel leichter weiterverarbeitet werden. Du, die Kühlkette ist nicht so kritisch. Also du brauchst weniger Energie und es hält länger. Und, haben das mit Bakterien, also mit freundlichen Bakterien, wie es in dieser Pressemitteilung hieß, haben das mit freundlichen Bakterien produziert, und haben meinen, dass das bis halt diese neue Zusatzstoff, dass der halt irgendwie so in 3 bis 5 Jahren dann quasi auch tatsächlich industriell eingesetzt werden kann. Das ja, Protein BSIA heißt das Ding.
Ist jetzt die Frage, ist das besser als das, was Eisleute bisher machen? Also, weil die hauen da halt auch Stabilisatoren rein,
damit das funktioniert. Sie sagen, das Eis ist besser, weil du es auch eben, du brauchst, es verhindert, dass sich größere Eiskristalle formen. Das heißt, du kriegst ein feinere Textur, cremigeres. Und du kannst auch weniger Fett reintun. Das heißt, du kriegst da quasi nicht nur Eis, das länger nicht schmilzt, sondern auch noch weniger Kalorien hat.
Mir hat mal der Sohn eines Eismannes, der selber auch einen Eisladen beziehungsweise einen Eiswagen hat in Nordrhein-Westfalen unten, der hat mir mal erzählt, dass du ob Eis mit Stabilisatoren behandelt ist oder nicht, erkennst du daran, wie hoch das Eis aus dieser Stahlschüssel rausguckt. Beim Eismann. Weil das, was da so 5 Zentimeter hoch oben drüber steht, das müsste eigentlich sofort wegschmelzen, sagte er. Außer du tust da ordentlich Stabilisatoren rein. Das heißt, diese ganzen modernen Eisläden, die da so dick aufgetürmtes Zeug haben, die haben alle maximal Stabilisatoren drin. Und er sagte, am besten gehst du zu einem, wo das Vanilleeis gelb aussieht, dann ist nämlich Ei drin oder Farbstoff, kann natürlich auch sein, aber dann ist halt Ei drin. Also er meinte so, das sind so drei Dinge, hat er mir mitgegeben. Er hat gesagt, guck zu, dass in deinem Eisladen das Eis im Topf ist und nicht über dem Topf. Also nicht oben raus steht. Sieh zu, dass das Vanilleeis gelb ist. Das ist ein Hinweis darauf, dass Ei drin ist. Und kauf dir eine Kugel Zitroneneis.
Nee.
Kauf eine Kugel Zitroneneis und wenn du die gegessen hast, solltest du keinen Durst haben. Also Zitroneneis sollte ein Durstlöscher sein.
Ja, ich mag noch kein Zitroneneis.
Ich eigentlich auch nicht, aber danach habe ich das immer mal wieder ausprobiert. Immer wenn ich an einen Eisladen komme, den ich noch nicht kenne, hole ich mir eine Kugel Zitrone. Und es ist dann oft so, dass ich denke so, danach hast du nur noch mehr Durst. Mal gucken, wie das andere Eis ist, und das ist dann halt auch nicht so geil.
Ja, ich bin was Eis angeht, bin ich extrem konservativ.
Wertkonservativ.
Ja, da ich bin wie Schokolade, Erbe.
Ja, bei mir ist meistens Schoko, Vanille und neuerdings habe ich Grießeis entdeckt für mich.
Grießeis, das ist auch nicht schlecht. Aber ich bin wirklich so mit den Sorten, also die ganzen 1 Million, was da alles gibt, irgendwie
ja, Nutella, Kugelfisch.
Alle möglichen Süßigkeiten, Schlumpfeis und was weiß ich. Nee, also Schokolade, Erdbe.
Schrecklich. Einigen wir uns auf Wasser als Durstlöscher. Britische Wissenschaftler haben rausgefunden, eigentlich sowas, was man so auch wieder aus der Kategorie Binsenweisheit endlich bestätigt. Wer vor dem Essen Wasser trinkt, speckt ab. Warum? Weiß keiner. Weil der
Magen voll ist.
Ja, weil der Magen voll ist, wahrscheinlich. Die haben sich 84 Fettleibige geholt und haben die entweder einen halben Liter Wasser vor den Mahlzeiten trinken lassen oder nicht. Nach 12 Wochen hatten die mit dem Wasser im Schnitt 1,2 Kilogramm mehr abgespeckt, als die kein Wasser getrunken haben. Störvariablen schon rausgerechnet, also Alter, Abstammung, bla bla bla. Und sie schreiben, wer es täglich, morgens, mittags und abends vor dem Essen Wasser trinkt oder Wasser getrunken hatte, hat im Schnitt 4,3 Kilogramm verloren. Schön am Ende. Unklar ist indes, ob der Effekt anhält. ich habe da einen Verdacht. Ja. Warten Sie. Nein. Das ist jetzt allerdings auch nur meine Binsenweisheit. Ja klar, der Magen ist ein bisschen voller, du isst ein bisschen weniger, klar, macht sich bemerkbar.
Womit wir beim Thema Verlässlichkeit von wissenschaftlichen Studien wären.
Ah, jetzt das Ding habe ich, glaube ich, auch gefunden.
Ja, ja. Da ging es, was hier schon rumging, wo halt irgendwie
die Psychologen,
Nein, nicht Psychologen, aber irgendwie das ist eines eine generell. Also das sind irgendwie 64 Artikel zurückgezogen worden vom Springer, Nature, es war quasi Springer, Macmillan, also dieses Verlagskonglomerat, wo irgendwie Nature mit drin steckt, die sind halt quasi draufgekommen, dass da wirklich so im anscheinend im großen Stil ist jetzt irgendwie bei 64 Artikeln, es sind zwar viele, aber jetzt wirklich mit den restlichen Artikeln, die veröffentlicht werden, vielleicht nicht im großen Stil. Wir sind darauf gekommen, dass da tatsächlich halt das Peer-Review-System quasi ausgehebelt worden ist. Ich weiß nicht, ob du weißt, wie das im Detail funktioniert beim Peer-Review. Also grob ist es halt so,
du schreibst. Also du schickst es hin und die schicken es dann an Wissenschaftler aus dem Fachgebiet und die müssen es begutachten.
Genau. Ich als Autor schicke es zu einem Editor bei der Zeitschrift. Der Editor wählt Gutachter aus. Die Gutachter sind auch ganz normale Wissenschaftler. Die beurteilen das und je nachdem, nach der Beurteilung wird es veröffentlicht oder nicht. Typischerweise haben die welche Anmerkungen, sagen, mach das noch besser, mach das noch besser, klär die Frage noch und dann kann es veröffentlicht werden. Das ist so das typische Prozedere. Das Ding ist, dass es anscheinend bei vielen Journalen üblich ist, dass du als Autor Gutachter vorschlagen kannst.
Ja.
Das heißt, du kannst sagen, weil das, was nicht jetzt nicht ganz, das ist durchaus auch verständlich, weil oft ist wirklich, dass du halt irgendwie als Editor kannst du nicht wie jedes Spezialgebiet so sehr überblicken, dass du genau weißt, wer kennt sich da jetzt aus und da ist vielleicht ganz praktisch, wenn der sich auskennt, der Autor vorschlägt, okay, die und die Leute haben auch noch
Ahnung. Das heißt, ich lasse meinen Kumpel Florian Freistetter meine astronomischen Dilettantismus-Ergüsse
beurteilen. Normalerweise sollte halt ein guter Editor, der liest halt die Vorschläge und merkt dann halt, aha, Florian Freistetter, Holger Klein haben schon irgendwie 50 Podcast-Folgen gemeinsam publiziert, die werden vermutlich, damit der eine den anderen vermutlich nicht objektiv beurteilen können. Das heißt, du schaust dann halt irgendwie als Editor normalerweise drauf, haben die schon gemeinsam publiziert, haben die gemeinsam gearbeitet zusammen irgendwo und so weiter. Ja. Und wenn das der Fall ist, dann wird dann normalerweise wirst du nicht als Gutachter ausgewählt. Aber in dem Fall hat es hat irgendwie angefangen mit, ich glaube, das war ein, wo kam der her? Aus Korea, Südkorea. Ein Jung In Moon hieß der, ein Mediziner. Der hat quasi festgestellt, da haben die Editoren sind drauf gekommen, dass die Gutachter überraschend schnell geantwortet haben. Also normalerweise ist es also wirklich so typisch, dass du irgendwie, wenn ich jetzt irgendwie ein Paper einreiche, dann kriegt das irgendwie ein Wissenschaftler, die werden dann alle nicht bezahlt dafür. Ja,
das ist ungefähr so wie der Typ, der nach einem Banküberfall das Geld viel zu schnell verjuckst, obwohl er früher nie was hatte.
Aber als Gutachter wirst halt nicht bezahlt dafür, den Job. Das heißt, das ist irgendwie was du so nebenbei machst und wie man halt so als typischer überarbeiteter Wissenschaftler ist, dann mit Deadlines und allen schiebt es hin und her. Und oft ist so, ich habe teilweise wirklich 4-5 Monate auf irgendwie ein Review gewartet. Ja, also das kann durchaus schon lange dauern. Und da haben die festgestellt, bei dessen Papers waren die wirklich schon teilweise nach einem Tag da. Und das kam denen halt komisch vor. Und dann haben die festgestellt, der hat quasi Gutachter vorgeschlagen. Die Gutachter, die er vorgeschlagen hat, waren alles tatsächlich reale Leute, die auch wirklich Ahnung hatten. Nur die Kontaktadressen, die E-Mail-Adressen waren alle fake. Das heißt, die sind alle zu ihm gekommen. Ja, das heißt, quasi er hat quasi dann, wenn es die den Gutachter X ausgewählt haben, hat den E-Mail geschickt haben, hat der Autor des Artikels quasi die Anfrage bekommen, den Artikel zu begutachten, was natürlich dann sein eigener Artikel war. Also der hat quasi dann durch diese gefakten E-Mail-Adressen sich selbst als Gutachter eingesetzt.
Aber da muss man, da gehört aber schon richtig viel kriminelle Energie dazu. Das ist ja echt krass.
Ja, und dann gab's dann das war halt was, das hat schon
und auch viel Doofheit seitens der Editoren jetzt
mal. Das war letztes Jahr im November letztes Jahr ist halt quasi der erste Fall und da gab's dann wieder, jetzt vor kurzem wieder das hat dann so ein bisschen so Wellen geschlagen und jetzt haben die halt insgesamt, glaube ich, irgendwie 64 Artikel in 10 Zeitschriften mit diesem gefakten Peer Review dann eben aufgedeckt und zurückgezogen.
Heftig. Na, ich hatte was ganz anderes gefunden. Das fand ich nämlich auch sehr, sehr spannend. Amerikanische Wissenschaftler sind hingegangen, haben 3 Jahre lang, von 2011 bis 2014, haben sie 270 Wissenschaftler dran gesetzt, 100 Studien in 3 führenden psychologischen Fachjournalen sich vorzunehmen und zu reproduzieren. Was ja Wissenschaft eigentlich ist, stellt sich raus, in weniger als der Hälfte der Fälle kamen sie zu den gleichen Ergebnissen. Das heißt nicht, dass die Originalstudien jetzt falsch waren, zurückgezogen werden müssen oder sowas, aber es heißt auch, dass da noch unglaublicher Verbesserungsbedarf ist, insbesondere in der Psychologie, wo es ja, die Psychologie ist die Lehre vom Erleben und Verhalten des Menschen. Das Verhalten des Menschen kann ich messen. Das Erleben des Menschen kann ich nicht messen. Das kann ich nur erfragen. Das heißt, es ist eine hoch individuelle Sache und es ist sehr, sehr schwer objektivierbar. Darum lache ich ja auch immer so über Psychoanalyse, weil die so tun, als wäre das Erleben des Menschen objektivierbar.
Ja, aber das ist ein großes Problem. Also das ist nicht so sehr ein Problem bei den Wissenschaftlern selbst, sondern im System, weil das immer wieder bei dem, was ich mit der dunklen Energie am Anfang hatte, dass nicht alle Daten, die da sind, veröffentlicht werden, weil in den Zeitungen, in den Zeitschriften, in den Journalen du einen starken Bias hast, dass halt nur positive und spektakuläre Artikel veröffentlicht werden. Weil ich jetzt einfach sage, ich habe das gemacht, was die Kollegen letztes Jahr gemacht haben und bin zum gleichen Ergebnis gekommen, oder dann interessiert das keine. Also das ist irgendwie nichts, was du wirklich veröffentlichen kannst. Keine, wenn ich es nicht veröffentlichen kann, dafür, dann habe ich keine Zitate, habe ich keine Eintrag in der Publikationsliste, und da das ganze akademische System eben auf der Publikationsliste basiert, hilft mir das nichts.
Also das natürlich, halt, glaube ich, in solchen Fächern wie Physik, also in den Naturwissenschaften, nicht ganz so problematisch ist, weil da kann ich halt eine Messung eins zu eins wiederholen. Ja. Das Erleben eines Menschen kann ich nicht eins zu eins wiederholen. Ja. Du erlebst ja selbst dieselbe Situation erlebst du niemals auf dieselbe Weise, sondern immer auf eine unterschiedliche Weise. Weil du, weißt du, selbst wenn ich genau denselben Satz, den ich jetzt sage, in 10 Minuten nochmal zu dir sage, wirst du ihn anders erleben, weil du zwischenzeitlich in diesen 10 Minuten ein anderer Mensch geworden bist.
Ja.
Das ist ein Riesenproblem in der psychologischen Forschung. Darum, Psychoanalyse. Karl Kraus, ne? Karl Kraus hat ja gesagt, die Psychoanalyse ist jene Geisteskrankheit, für deren Therapie sie sich hält.
Das kann gut sein, ja. Also ich hab persönlich mit Psychoanalyse noch nichts zu tun gehabt.
Ich habe 4 Semester Psychologie auf dem Puckel. Und
ja, Psychologie und Psychoanalyse ist aber ein Unterschied.
Naja, aber du hast die bedienen sich da ja. Und die Psychologie, das ist ja das große Verdienst von Sigmund Freud, was ich allerdings gar nicht so toll finde. Und C.G. Jung hat dann auch noch ein bisschen mitgeholfen. Die haben im Grunde der Welt das psychologische Vokabular gegeben. Ja, also die Sprache, in der die Psychologie spricht, ist sehr, sehr stark geprägt vom Vokabular der Psychoanalyse. Und darum sehen Psychoanalytiker ja auch immer so seriös aus, weil die halt dieselben Worte benutzen wie seriöse Verhaltensforscher zum Beispiel.
Ja. Genau, wie die Quantenheinis in
der Quantenheinis. Hier, ich habe noch was Astronomisches, wo du mir helfen kannst.
Ja, gut, du machst es. Ich habe noch ein wissenschaftspolitisches und auch noch ein astronomisches.
Und zwar habe ich gelesen, in Greenwich, der Nullmeridian würde an der falschen Stelle liegen. Ja, und zwar läge halt der Nullmeridian gar nicht da, wo er liegt. Ne? Also da ist ja dieses, ich weiß nicht, ob du da schon mal warst, wahrscheinlich warst du
da
schon
mal. War einmal da, ja, genau.
Ding im Boden eingelassen und genau. Muss halt Eintritt zahlen, wenn du da hin willst. Finde ich auch irgendwie ganz lustig. Der läge aber, das hätten sie jetzt mit GPS nachgemessen. Der läge, ich gucke gerade, wie weit entfernt. Jetzt wieso finde ich denn jetzt hier in diesem Artikel nicht, wie weit entfernt der liegt? Na, der liegt halt irgendwie, was weiß ich, 110 Meter weiter weg. 102 Meter. Also der Nullmeridian liegt 102 Meter weiter östlich als da, wo er auf dem Boden eingezeichnet ist. Und jetzt verstehe ich was nicht. Mhm. Ich dachte immer, der Nullmeridian wäre willkürlich dahingesetzt worden.
Im Prinzip, ja.
Wir müssen doch einfach nur sagen, der ist hier und dann ist der da. Und da gibt's doch jetzt nichts irgendwie dran zu interpretieren, dachte ich.
Im Prinzip ja. Also im Prinzip ist der Nullmeridian beliebig. Du kannst irgendwie vom Nord zum Südpol eine Linie ziehen und sagen, hier ist Null. Ja. Gibt's halt nicht so ein natürlich ausgezeichnete Linie wie den Äquator. Ja? Das Ding ist, dass dort damals, wie man das Ganze festgelegt hat, da war da auch noch die Linie Null, also die ist quasi genau durch das Fadenkreuz im Teleskop, mit dem das gemessen wurde, genau da ging er durch. Das Ding ist, dass man halt, wie so vieles andere, man im Laufe der Zeit die Systeme geändert hat. Ja, also du hast heute diese ganze, da musst du mal irgendwie einen Geodäten interviewen dazu, der kann dir das ganz genau erklären. Mhm. Der kann ich nicht, das ist jetzt nicht mein Spezialgebiet, aber es ist so, dass du halt da wirklich heutzutage ja auch die Position durch sogenannte Fundamentalstationen und Fundamentalsysteme. Ich glaube, vor kurzem im Welt der Physik Podcast war so ein Bericht über eine Fundamentalstation. Also die messen dann wirklich irgendwelche Milliarden Lichtjahre weit entfernten Quasare an, weil das die besten Fixpunkte sind, die wir in der Natur kriegen können, um anhand dem dann irgendwie die Position zu bestimmen. Jedenfalls hast du da halt irgendwie verschiedene Referenzsysteme. Also es gibt verschiedene Referenzsysteme. Eins heißt, glaube ich, World Geodetic System, WGS. Ja. Hast du schon mal so ein GPS-Empfänger gehabt? Ja,
kenn ich.
Kannst du Kram einstellen. Da gibt es irgendwie WGS 84 und WGS, vermutlich irgendwie ein anderes auch noch und so weiter. Und das sind halt verschiedene Standards, die halt dann, ich glaube, das WGS 84 wurde vermutlich 84 eingeführt, nehme ich mal an, spontan. Und das sind alles, da hängt es von so vielen Faktoren ab, welches Referenzsystem du hast, von der irgendwie, welche, ob du jetzt die Erde als Kugel annimmst oder als elliptische Form oder sonst irgendwas oder als diese Potsdamer Kartoffel, das Geoid und so weiter. Mhm. Das heißt, und dadurch hat sich das dann alles ein bisschen verschoben. Also das hast du oft so, wenn du in irgendwelchen Städten bist, wo dann irgendwo der 50. Breitengrad oder der so und so viel der Längengrad irgendwo angezeigt wird, dann und du dann mit dem GPS hingehst, dann siehst du oft, okay, das ist irgendwie daneben. Ja, also das stimmt nicht ganz, weil eben das aktuelle Referenzsystem nicht das Referenzsystem ist, was früher ist. Und nach diesem, ich glaube, es ist das WGS-84 Referenzsystem, ist eben der Nullmeridian 100 Meter neben dem historischen Nullmeridian.
Ah ja, okay. Ja, nee, dann ist gut, dann habe ich es verstanden.
Okay, dann freut mich.
Vielen Dank.
Gern geschehen. So, wie gesagt, ich habe jetzt noch zwei Geschichten. Ich habe noch einmal Meteoriten und noch einmal Wissenschaftspolitik.
Nimm mal Meteoriten.
Ja, wenn man Meteoriten sehen will und nicht zum Himmel gucken will oder nicht irgendwie, am Himmel sieht man keine Meteoriten, am Himmel siehst du ja nur Meteore. Wenn man Meteoriten sehen will, dann musst du normalerweise im Museum gehen. Ja, also die irgendwie selbst finden ist, große Meteoriten ist schwierig. Und eines der besten Museen, wo du hingehen kannst, ist das Naturhistorische Museum in Wien. Da, die haben die weltgrößte Ausstellung von Meteoriten.
Haben die nicht letztes Jahr so ein Crowdfunding für irgendwas
gemacht? Richtig, ja, die haben als Leihgabe gehabt einen Mondmeteoriten und von einem privaten Sammler und wollten den halt die wollten den kaufen für ihre Forschung.
Hat das geklappt?
Nee, hat nicht geklappt.
Ach, schade.
Weil das war nicht genug Geld drin. Das ist halt eines der wirklich großen Ausstellungen, also die Schausammlung ist die größte der Welt und wird auch viel geforscht. Also der Direktor ist der Christian Köberl, einer der weltweiten Experten für Meteoriten und Geologie von Meteoriten. Und kann ich Ihnen empfehlen, da mal hinzugehen und sich die anzuschauen. Und was die jetzt machen am Naturhistorischen Museum, die haben jetzt auf dem Dach eine Kamera installiert. Das ist eine Spezialkamera, die halt dann wirklich irgendwie so und so großen, so mit Fischauge-Optik, kennen wir nichts aus mit Kameras, wo du halt wirklich den ganzen Himmel quasi so siehst, damit du möglichst viele Meteore sehen kannst. Ja, also halt große Sternschnuppen, Feuerbälle. Mhm. Und das macht man einerseits, um halt dann Statistik zu haben, je mehr diese Ereignisse, Feuerkugeln, es gibt so also Feuerkugelnetzwerke über die ganze Erde verteilt, die halt nichts anderes tun, als möglichst viele von diesen zu messen. Da kann man dann zum Beispiel neue Sternschnuppenschauer entdecken. Ich glaube, irgendwie vor ein paar Jahren ist mal irgendwie einer so ein Eta-Drakoniden oder irgendwie so komischen Namen hatte bekommen, ein neuer Sternschnuppenschauer identifiziert worden, was damit Rückschlüsse auf den Kometen zulässt, der diesen erzeugt und so weiter. Also da kann man viel drüber lernen. Und in Österreich wollen vor allem tatsächlich dann eben Meteoriten finden. Ja, also die haben gesagt, also Köberl hat gesagt, dass im Durchschnitt, nach dem, was man weiß über die Anzahl der generell weltweit fallenden Meteoriten, müssten pro Jahr auf österreichischem Staatsgebiet 2 Stück runterkommen.
Ja.
In den letzten 250 Jahren hat man 7 gefunden. Und auch nur davon 4, die man vorher beobachtet hat. Ja, also wo du halt wirklich die Leuchtspur am Himmel gesehen hast und dann sagst, okay, jetzt können wir da suchen gehen. Und das ist natürlich, Meteoriten finden es generell immer gut, wenn man die hat. Noch besser ist, wenn man den vorher am Himmel gesehen hat, weil dann hat man auch Informationen über die Gegend, wo er herkommt am Himmel. Mhm. Dann kann man wieder die ganzen Planetenentstehungen und alles, was man mit Meteoriten erforschen kann. Und das ist halt, die Meteoritenforscher, die treiben sich halt ständig irgendwie in der Wüste rum oder in der Antarktis oder so, weil du halt da ist der Boden flach und einfarbig im Wesentlichen, da findest du leicht Meteoriten. Österreich ist halt schlecht, wir haben halt jede Menge Bäume, wir haben jede Menge Berge, da findet man schlecht Meteoriten. Mhm. Drum, weil halt man da ein bisschen mehr finden will, haben die
halt Österreich sich jetzt gedacht, eine Kolonie haben zu wollen.
Genau, wer erobert ist der Antarktis? Nee. Die haben jetzt auf das Dach vom Naturhistorischen Museum diese Kamera gestellt. So eine 180 Grad Weitwinkelkamera ist das, glaube ich. Und wenn man halt dann diese Meteoriten, diese Feuerspuren da, diese Feuerkugeln, die Spuren aufzeichnest, dann mehrere Bilder hast davon, da aus unterschiedlichen Positionen, dann kannst du halt auch wirklich eingrenzen, wo das Ding runtergekommen ist und gezielt danach suchen. Da musst du halt nicht jedes Mal irgendwie in die Antarktis fahren, um das Ding einzusammeln, sondern kannst du vielleicht ein bisschen näher was finden. Und ist jetzt quasi immer so ein Test. Wenn das jetzt dieser Test erfolgreich ist, dann probiert man dann eben so ein Netzwerk in ganz Österreich aufzubauen, wo du halt irgendwie ein paar Dutzend Kamera brauchst. Das ist halt auch wieder eine Geldfrage. Wobei das auch wieder, das ist wieder extrem billige Forschung. Also so eine Kamera kostet 2000 Euro oder sowas, ja. Du brauchst halt irgendwie Dutzend davon. Ja? Also, sagen wir mal, irgendwie, keine Ahnung, wie viel sagst du mir, willst 50.000 Euro haben dafür. Ja, dann willst du auch ein bisschen so Overhead-Kosten dabei hast, was jeder großen Firma nix ist, ja, aber halt für so einen wissenschaftlichen Betrieb ist das ein Betrag, wo es dann ewig lang rumbetteln muss und dann nicht, nur die Hälfte kriegst du davon nicht auch. Entschuldigung. Also das ist halt.
Und dann noch unter Auflagen vom Personalrat, ja.
Genau, ja. Aber also, das ist halt wirklich eine, ich fand das interessant, weil es Forschung ist von einem Museum. Also normalerweise sind Museen ja nicht so sehr mehr die Forschungseinrichtungen, aber das Naturhistorische Museum in Wien ist eben noch ein Museum, wo tatsächlich geforscht wird. Dann ist es interessant, weil tatsächlich astronomische Beobachtungen noch wirklich mitten in der Stadt, eben in Wien, möglich sind. Ja. Also sowas kannst du halt wirklich auch noch, diese großen Feuerbälle, die siehst du dann auch noch im lichtverschmutzten Himmel. Natürlich nur die großen, aber in dem Fall bringen die auch nur die großen was, weil die kleinen Sternschnuppen, da bleibt nichts übrig, was du aufsammeln kannst. Das heißt, da willst du immer die großen sehen.
Wie groß muss so ein Ding eigentlich sein, damit unten noch was ankommt? Gibt's da so Mindestgrößen?
Jein. Es hängt sehr stark vom Material ab. Und das, wie gesagt, es kommt davon ab, irgendwie, wenn das quasi, ich kann das aus der Perspektive der Katastrophistik sagen. Wenn es darum geht, also wann ist irgendwie ein Asteroid groß genug, dass er wirklich einen Krater schlagen kann, ja. Und dann sagt man, alles, was so größer als 50 Meter ist, kommt noch groß genug unten an, dass du wirklich einen großen Krater hast, oder einen Krater hast. Sowas wie Chelyabinsk zum Beispiel, ja, das war irgendwie 20, 30 Meter groß. Da sind halt so ein paar kleine Steinchen nach unten angekommen, ja. Also ein paar Kilo verteilt in kleinere Brocken, die nicht mehr großen Schaden angerichtet haben, auch keine wirklich großen Krater geschlagen haben. Aber die man halt trotzdem noch finden kann. Also, bisschen was bleibt von dem, wenn es jetzt nicht sehr, sehr stark eishaltig ist, bleibt von den meisten übrig, wenn es halt irgendwie so ein paar Meter groß ist. Also so, wie gesagt, wirklich das materialabhängig, so ein, sagen wir mal, alles so ab ein paar Meter, würde ich jetzt mal sagen.
Ja.
Kann was übrig bleiben. Je größer, desto besser natürlich. Also dann hast größere Stücke, die du einsammeln kannst. Aber da musst du dann wirklich, je kleiner das Ding ist, desto genauer musst du wissen, wo du suchen kannst. Also dann brauchst du dann eben solche Feuerkugelnetzwerke, die halt dann aus verschiedenen Winkeln das aufzeichnen, so wie man es halt dann in Russland hat man das Ding, da hat man die ganzen Autokameras gehabt, ja, die halt das alles aufgezeichnet haben.
Ja,
da man dann schön triangulieren. Und sowas braucht man dann halt in dem Fall auch. Also über das ganze Land verteilt Kameras, die halt dann das gleiche Ereignis
haben. Das kann ja so teuer nicht mehr sein. Also das kostet ja wirklich nichts mehr.
Ja, also hier in dem Artikel sagen sie, man bräuchte für ein flächendeckendes Netzwerk, bräuchte man ungefähr 12 dieser Kameras.
Ja.
Die kosten, eine Kamera kostet 1.500 bis 2.000 Euro.
Ja. Das muss doch irgendwie machbar sein, Himmelarsch.
Tja.
Himmelarsch, auch schön. Wusstest du, woran man Psychopathen erkennt?
Ich weiß nicht, an der blutigen Axt oder so?
Genau, daran. Und die gähnen nicht. Ich vereinfache sehr stark gerade.
Ja, du bist voll mit Adrenalin vom Leichenhacken.
Ja, amerikanische Wissenschaftler haben festgestellt, dass, also sie haben sich das Gähnen angeguckt, also Gähnen, von Gähnen angesteckt zu werden, ist ja ein Zeichen für Empathie.
Genau.
Was Psychopathen nicht haben, sondern nur sehr gut simulieren können, ist Empathie. Ja, also das Einfühlungsvermögen. Also Psychopathen sind in der Lage, die Bedürfnisse anderer Menschen für ihre Vorteile auszunutzen. Das sieht dann auf den ersten Blick aus wie Empathie, ist aber keine. Jetzt sind sie hingegangen, haben 135 Studenten, also es gibt dann so Standardfragebögen, es gibt so Testdatenbanken, also psychologische Testdatenbanken, also da kannst du so standardisierte Fragebögen runterladen, um Dinge zu testen und zu prüfen. Die werden auch immer aktualisiert. Haben die Fragebögen ausfüllen lassen, anhand derer du Tendenzen zur Psychopathie sehen kannst, ne? So, also ausgeprägte psychopathische Charakterzüge und sowas. Schwein gehabt. Ja, du merkst, es hat mich nicht angesteckt. Du solltest langsam Angst kriegen.
Aber es war jetzt kein gefaktes Genen.
Also ich verstehe.
Das Gerede über Genen bringt einen wirklich zum Genen.
Genau.
Und ich habe es nicht unterdrückt, was zum Thema gepasst hat.
Und dann haben sie ihnen Videoclips vorgeführt, so von lachenden, gähnenden, weinenden, ausdruckslosen Gesichtern und haben dabei gemessen, also richtig am Hirn gemessen mit Elektroden, wie ansteckend das ist die ganze Zeit. Ich habe immer noch nicht gähnen müssen, obwohl du gähnen musst. Ich bin ein Psychopath. Stellt sich halt raus, je stärker die Neigung zur psychopathischen Persönlichkeit, desto weniger steckt dich das Gähnen an. Und sie legen gesteigerten Wert darauf, dass man jetzt nicht den Umkehrschluss macht und sagt, jeder, der nicht gähnt, ist ein Psychopath.
Tja.
Das darf man nicht, obwohl es sehr einfach wäre. Wissenschaft könnte so einfach sein.
Genau, alles Psychopathen.
Genau, alles Psychopathen. Ich hab noch einen aus einer ähnlichen, also auch aus dem Kopf des Menschen. Mhm. Und zwar hat eine neuseeländische Wissenschaftlerin rausgefunden, auch anhand von, ich weiß gar nicht wie viele, 4000 Erwachsene befragt und Faktoren bestimmt für ein glückliches Single-Dasein. Nee, hör auf zu gähnen.
Ja, es ist bald vorbei.
Es ist weil es Psychologie ist, ne? Da musst du immer, ja.
Ja, ja. Nicht gähnen, kein Psychopath sein. Was ist für Single?
Single, genau. Warum? Also die Frage war einfach, warum gibt es so viele glückliche Singles oder warum gibt es überhaupt so viele Singles? Weil Menschen ja eigentlich Rudeltiere sind. Ja,
also Single oder glücklicher Single ist ein Unterschied.
Ist ein Unterschied. Es gibt einen Zusammenhang und zwar ist der Zusammenhang Konfliktvermeidung. Wer eher dazu neigt, Konflikte zu vermeiden, ist besser als Single aufgehoben als in einer Beziehung.
Sollte man in einer Beziehung nicht auch Konflikte vermeiden?
Ich glaube, du kriegst eine Beziehung nur langfristig auf die Reihe, wenn du Konflikte nicht vermeidest. Also es geht ja jetzt nicht um bewaffnete Auseinandersetzungen oder sowas, um irgendwelche Dinge, sondern aber eine Beziehung, also da sind ja zwei Individuen, die miteinander verhandeln müssen, wie sie gemeinsam durchs Leben gehen. Und das geht nicht konfliktfrei, auf gar keinen Fall.
Ich komme davon, wie man jetzt Konflikte vermeiden definiert. Also wenn jetzt quasi einen Konflikte vermeiden, würde ich quasi sagen, keine Ahnung, wenn ich jetzt irgendwie mit jemand zusammen bin und sage mir hier, das, was du machst, das nervt mich, dann würde ich es als Konfliktvermeidung definieren, das zu klären und dann eben auf welche Art auch immer dafür zu sorgen, dass dieses, was auch immer, nicht mehr stattfindet oder nicht mehr nervt, je nachdem. Ja. Also dass das quasi den Konflikt auflösen, würde ich jetzt auch unter Konfliktvermeidung.
Nee, ich glaube, Konfliktvermeidung ist tatsächlich dann.
Ich meine, es ist irgendwie einfach quasi einer sagt halt nichts und frisst das in sich hinein oder so.
Genau, ein aus dem Weg gehen, dem Konflikt aus dem Weg gehen. So würde ich das interpretieren. Ist nur eine kurze Meldung gewesen, wo ich das gelesen hatte. Von daher. Du hattest noch irgendwas Politisches.
Ich habe noch
Mathematik und Helium.
Mathematik und Helium, ja. Also ich habe jetzt nur noch eine Meldung, glaube ich. Ansonsten kann ich noch weiter von meinem Urlaub erzählen. es war auch so eine Meldung, die in den letzten Tagen durch die diversen Medien ging. Da haben sich einige aufgeregt über ein sogenanntes Belohnungsprogramm für Wissenschaftler. Ich weiß nicht, ob du mitbekommen hast.
Was Zimbardo mit Elektroschocks? So.
Was?
Nee, Milgram war das mit den Elektroschocks.
Nee, ganz anders. Das ist eher, geht eher Richtung Payback-Punkte. Achso. Ja.
Sehr schön. Payback Science.
Vielleicht kann man das irgendwie kombinieren, beides. Ja? Also irgendwie, wenn du keine Payback-Punkte sammelst, kriegst du einen Elektroschock oder sowas. Nee, es ging auf jeden Fall um eine Forschung, also Biotech-Forschung, ja. Und ein Unternehmen, Zyagen hieß es, Cyagen, weiß nicht, wie man es ausspricht, die verkaufen dann anscheinend irgendwie so Biotech-Kram, ja. Keine Ahnung, die Präparate, Stammzellen, Versuchstiere, was auch immer. Kenne mich mit dem Ding sich aus, aber anscheinend gibt es halt Firmen, die sowas verkaufen. Und die haben quasi an E-Mail an entsprechende Forscher geschrieben und haben gesagt, wenn ihr jetzt hier unsere Produkte verwendet und die in eurem Artikel erwähnt und uns Bescheid sagt, dann kriegt ihr Einkaufsgutscheine.
Toll.
Ja, und da gab es halt jede Menge, noch nicht aufgeregt, da gab es halt jede Menge Einkaufsgutscheine, jede Menge Aufregung über die Einkaufsgutscheine. Und da hat Lars Fischer dann einen sehr interessanten Artikel drüber geschrieben, der hat gemeint, dass das eigentlich sollte man da nicht aufregen drüber. Ja, eigentlich ist das nichts, was Aufregung wert ist. Also es geht erstens darum, es geht um wissenschaftliche Artikel. Ja, also wenn ich jetzt da irgendwie einen Präparat der Firma so und so verwende, ein Versuchstier, was ich da bezogen habe, dann sind das Informationen und Daten, die sowieso im Artikel drinstehen müssen. Also die müssen damit rein. Ist natürlich auch, also die haben halt die entsprechenden Firmen, die sowas herstellen, die zitieren auf ihren Homepage auch als Referenz. So und so viele Forscher haben dieses Produkt verwendet und diese Daten bekommen sie aus den ganz normalen Zeitschriften.
Stimmt, also sie beeinflussen das Ergebnis ja nicht.
Ja, und die haben gesagt, dass der Lars Fischer hat ja auch nachgefragt, der hat gemeint, irgendwie bei einer Firma, die haben gemeint, 0,001% der 35.000 Zitierungen, die sie da haben, die sind von diesem Belohnungsprogramm bekommen. Den Rest haben die halt sich einfach selbst zusammengesucht. Und das Ding geht auch, also die haben halt im Prinzip gesagt, sie haben das deswegen gemacht, einfach als zwei Gründe. Einmal, damit sie eben schneller und leichter davon erfahren, wenn die Autoren sagen, hey, wir haben jetzt hier gestern eine Arbeit veröffentlicht mit eurem Versuchstier, mit eurer, was weiß ich, Stammzelle oder was auch immer, dann wissen die ja gleich Bescheid und müssen sich das nicht selbst zusammensuchen, ist das eine, müssen nicht warten, bis es irgendwo veröffentlicht wird, weil es dauert dann auch eine Zeit lang. Und zweitens haben sie gesagt, ist das im Prinzip einfach ein ganz normales Kundenbindungsprogramm, wie bei jeder anderen Firma, ja. Also die haben halt irgendwie, sie haben halt irgendwie auf die Art und Weise, ja, haben
stimmt,
halt,
solange du keinen Einfluss
sie,
nimmst,
halten auf, sie Kontakt ja. zu ihren Kundenleuten, die haben halt, die Leute haben mit denen was gekauft, eben dieses Versuchstier, diese Stammzelle und so über das halten sie im Kontakt. Also das ist jetzt in dem Fall, kann man so bestreiten, ob das jetzt irgendwie von der Ethik her Kundenbindungsprogramme bei wissenschaftlichen Zulieferern und so weiter, ob das jetzt irgendwie gut oder schlecht ist, aber im Prinzip die Informationen, um die es da geht, die müssen so oder so veröffentlicht werden. Also das wird dadurch nicht beeinflusst.
Dann.
Also insofern war jetzt, ich habe jetzt hier Lars Fischers Artikel und Meinung reproduziert, die mir durchaus vernünftig klingt, aber die ganze Aufregung, die
nein, ist tatsächlich, also klingt auch in meinen Ohren vernünftig. Also es ist ungefähr so wie, weiß ich nicht, wenn, keine Ahnung, ja, es ist blöd, also weiß ich, wenn jetzt die Firma Shure, mit deren Mikrofon ich hier gerade arbeite, mir dafür, dass ich mit einem Shure-Mikro arbeite, halt irgendwie noch, keine Ahnung, ein Shure-Staubtuch schenkt oder sowas, ist letztendlich egal, es macht keinen Unterschied. Also meine Sendungen werden dadurch nicht anders, klingen höchstens besser, weil das ein echt teures
Shure-Mikro. Wir müssten nicht dazu sagen, dass wir diese Mikrofone verwenden, um die Podcast, wenn wir jetzt quasi eine wissenschaftliche Publikation wäre, dann die über Tonqualität vom Podcast, dann müssten wir dazu sagen, dass wir dieses Mikrofon verwenden. Also es geht in dem Fall nicht um Information, die irgendwie beeinflusst werden kann. Also es geht um Information, die sowieso da ist.
Kommen wir zur Mathematik.
Ja.
Amerikanische Wissenschaftler haben sich mal angeguckt, woher das kommen könnte, dass Schüler schlecht in Mathe sind. Stellt sich raus, von den Eltern. Ja, die haben am Anfang und am Ende des Schuljahres Kinder befragt, haben sich angeguckt, wie sind die Kompetenzen der Kinder in Mathematik und wie viel Angst haben die Kinder in Mathematik. Dann haben sie die Eltern gefragt. Wie kompetent seid ihr in Mathematik? Wie viel Angst habt ihr vor Mathematik? Wie oft übt ihr mit euren Kindern Mathematik? Stellt sich raus, je häufiger die Ängstlichen, also die Eltern mit Matheangst, ja, oh, in Mathe war ich immer schlecht, solche Leute, je häufiger die ängstlichen Eltern mit ihren Kindern geübt haben, desto schlechter waren die Kinder im Rechnen und desto ängstlicher sind die Kinder selbst gewesen.
Das überrascht mich jetzt gar nicht.
Das finde ich schon sehr faszinierend, dass also obwohl Vatern oder Muttern da sitzt und mit dir rechnen übt, bist du schlecht in Mathe und das nur, weil dein Vater sich selbst als schlecht in Mathe einschätzt.
Ja, aber du merkst ja dann, wenn dein Vater oder deine Mutter jetzt bei den Mathe-Hausaufgaben merkst, dass das für den dann auch irgendwie Stress ist, dass der sich irgendwie aufregt, dass er es nicht nachkennt, dass er sich ärgert, jetzt kriegt er das nicht raus und dann muss er im Internet nachgucken oder sonst irgendwas. Merkst du, dass das irgendwie für den Stress und nervig ist und dann empfindest du das selbst natürlich, je nachdem, wie alt waren die Kinder?
Erst- und Zweitklässler.
Ja, also gerade in dem Alter, dann wirst du ja von den Stimmungen deiner Bezugspersonen extrem beeinflusst. Ja, also dann bist du wütend, wenn die Eltern wütend sind und so weiter. Ja. Das heißt, das überrascht mich jetzt überhaupt nicht, dass quasi sich da hier diese Abneigung oder diese Angst dann auf die Kinder überträgt. Also das ist zwar schade und mir will spontan nichts einfallen, was man dagegen tun kann. Aber
Kindern, Freund von mir ist Lehrer, der sagte immer, wir bringen den Kindern nicht bei, was wir wissen, sondern wer wir sind. Und das passt da ja genauso hin, letztendlich. Weil das weiß die Psychologie dann auch wieder, oder die Psychologen wissen das dann auch wieder. Alles, was du machst, ist erlernt. Also alles Verhalten ist erlernt und du lernst es von Vorbildern. Ob du es jetzt explizit oder implizit machst, sei dahingestellt, aber du lernst es von Vorbildern. Und klar, wie du sagst, es verblüfft dich nicht, dass wenn dein Vorbild Angst vor Mathematik hat, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du auch Angst vor Mathematik entwickelst. Ja. Und das ohne, dass drüber gesprochen wird sogar.
Ja.
Jetzt hatte ich noch Helium.
Genau, das wenn die Eltern ihre Mathematik-Hausaufgaben mit Heliumstimme machen, dann finden die Kinder das cooler und lassen sie, haben keine Angst mehr davor.
Das ist jetzt aber eher so eine Sache aus der Rubrik, huch, das war mir ja auch nicht klar. Du weißt das. Helium ist das zweithäufigste Element im Universum und ein unglaublich seltenes Element auf der Erde, weil nämlich dieses Gas
Du hörst bei dem Podcast nicht. Das war mit Helium und genau
das. Das ist tatsächlich so, dass ich meide, deine Publikationen mir zuzuführen, weil ich immer denke, der erzählt ja schon alles.
Ja, das Thema Helium war überhaupt nicht mehr Thema eines vorletzten Podcasts, wo ich halt über Helium erzählt habe und irgendwie gerade so fing es auch irgendwie an. Helium ist halt das zweithäufigste Element, aber extrem dumm heißt der. Das heißt der Helium, weil es in der Sonne entdeckt worden ist und nicht auf der Erde. Helium ist zuerst in der Sonne entdeckt. Und nicht auf der Erde.
Naja, jedenfalls, also was ich so faszinierend daran fand, also es ist ein Artikel darüber, stellt die Frage, wie lange reicht das Helium noch, wozu wird Helium alles gebraucht und so. Ist ja nicht nur für Mickey Maus Stimme und Luftballons, sondern ist irgendwie ein sehr wichtiges Element. Aber was ich so faszinierend fand daran, und darum muss ich das unbedingt einfach nur mal sagen, dass die Gravitation der Erde nicht reicht, um das Helium hier festzuhalten, sondern es diffundiert in den Weltraum. Das finde ich total faszinierend.
Hat
da jemand
beim Podcast kopiert? Genau, das habe ich erzählt. Ich habe zuerst erzählt, dass Helium, wo Helium herkommt, dass es eben das häufigste Element ist, dass man auf der Sonne entdeckt hat, dass es auf der Erde selten ist und dass es der einzige Rohstoff ist, der quasi endgültig weggeht. Alles andere bleibt im Gesamtsystem und kann theoretisch mit genügend Energieaufwand wieder rausgeholt werden, bis auf das Helium. Wenn du irgendwie das Helium loslässt, dann haut es irgendwann ab
in der Atmosphäre,
weil es dann irgendwann eben die Masse der Erde zu gering ist, um das Helium festzuhalten und das Helium ein extrem leichtes Atom ist, also das zweitleichteste, und das irgendwann dann quasi rausdiffundiert und im Weltall verschwindet.
Also es scheint keinen wirklichen Anlass für diesen Artikel zu geben. Ich habe den einfach nur gesehen, es steht ganz am Ende, steht Goldschmidt Meeting 2015, die von den Wissenschaftlern verwendete Methode Isotopenanalyse. Nö, vielleicht hat da wirklich einer deinen Podcast gehört und hat sich gedacht, ach, das ist ein interessantes Thema, das schreiben wir mal in unsere Publikation, also in unser
Magazin. Vielleicht habe ich irgendwie unbewusst abgeschrieben.
Oder so, oder du hast das. Warte mal, von wann ist denn der Artikel? Von wann ist denn der Artikel? Das muss ich mal gucken, weil ich guck mal nach, von wann der Artikel ist, der
Originalartikel. Ich schon einmal nicht meinen.
Ich glaube aber, der ist ziemlich neu. Scroll.
Also ich habe meinen Podcast veröffentlicht. Ich habe meinen am 7. August veröffentlicht.
Ah, Schwein gehabt. Dann haben die dich plagiiert. Da würde ich direkt mal eine dicke Rechnung hinschicken.
Ja, na gut, das ist jetzt irgendwie nicht so die mega geheime Information, die sonst keiner wissen kann.
Wer weiß, ich wusste es nicht. Wer weiß. Aber ich fand das total faszinierend. Und das ist tatsächlich auch das einzige Element, das nicht auf der Erde bleiben kann. Ja,
dann wird auch, bei Wasserstoff zum Beispiel, Helium ist ein Edelgas. Helium verbindet sich so gut wie nicht mit nichts. Wasserstoff bleibt halt da, der wird auch weggehen. Aber Wasserstoff bleibt halt da, weil er sich halt ständig mit allem anderen verbindet.
Ja, verstehe.
Also wenn Wasser ist, Wasserstoff und Sauerstoff und so weiter. Und das Ding ist also, Helium ist ja wieder jetzt quasi nicht nur für Luftballons und Mickey-Maus-Stimmen verwendet, sondern eben auch vor allem für alle möglichen Kühltechnologien. Wenn du ganz nämlich medizinischen Geräte und so weiter kühlen willst, diese ganzen MRTs.
Steht auch im Artikel
dafür.
MRT, Beschleunigerringe.
Beschleuniger. Das war zum Beispiel, das war am AWI in Bremerhaven. Die haben da auch so ein Gerät gebaut und jemand gemeint, die haben halt da extrem Wert drauf gelegt bei dem Bau von dem Gerät, dass das ganze Helium, das quasi fast ein geschlossenes System ist, das halt immer recycelt wird, weil es sonst einfach so teuer wird.
Wie sie
den LHC gebaut haben, der hat auch komplett alles Magnete super geleitet gekühlt sind mit flüssigem Helium, da ist der Preis, die haben fast die gesamte Jahresproduktion Helium aufgekauft. Das heißt, der Preis gleich ordentlich gestiegen. Also das ist halt...
Wo holen die das Helium denn her? Also graben die das irgendwo aus? Gibt es so unterirdische Kavernen?
Also Helium gibt verschiedene Möglichkeiten, wie Helium entstehen kann. Ja, also wie gesagt, das Helium, was jetzt da ist, das ist im Gestein, du findest es in einem Gestein, also das erste Mal auf der Erde isoliert worden ist, ist es in einem Gestein namens Kleveit. Das ist aber nicht von Anfang an da gewesen, wie gesagt, das ist schon weg. Helium kann entstehen, wenn radioaktive Elemente zerfallen, Uran, Thorium, der ganze radioaktive Krempel, der da im Mantel der Erde drin ist, wenn der zerfällt, dann entsteht unter anderem radioaktive Strahlung, die Arten Alpha-Strahlung, Beta-Strahlung, Gamma-Strahlung. Kennst du?
Ja. Ja, also ich habe davon gehört.
Ja, sind die drei Arten von radioaktiven Strahlungen. Ja. Alpha-Strahlung sind Heliumkerne. Alpha-Strahlung sind zwei Protonen, zwei Neutronen. Das sind die Kerne von Heliumatomen, die halt einfach entstehen. Das heißt, wenn irgendwo radioaktives Krempel, radioaktives Zeug Alpha strahlt, dann wird der Helium frei. Das heißt, durch diese radioaktiven Prozesse entsteht halt im Inneren der Erde jede Menge Helium. Das kann halt dann, keine Ahnung, über Vulkanismus oder sowas in der Lava an die Oberfläche gelangen und kann sich auch im Erdgas ansammeln. Und das ist die Hauptquelle, die wir heute für Heliumförderung verwenden, ja. Mhm. Das Helium bleibt halt sehr, sehr lange gasförmig, viel länger als Erdgas. Das heißt, besser Helium wird erst bei, darum ist es als Kühlmittel gut, weil es erst bei extrem niedrigen Temperaturen flüssig wird. Das heißt, wenn du Erdgas abkühlst, dann wird irgendwann das Erdgas flüssig und das gasförmige Helium bleibt übrig, isoliert werden. Das heißt, also, es gibt noch andere, ich glaube, im Erdöl kriegst du auch noch ein bisschen Helium raus. Aber Erdgas ist die Hauptquelle, wo man Helium industriell herbekommt.
Wieder was gelernt. Vielen Dank, Florian Freistetter.
Gern geschehen, Holger Klein.
Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit.